Harald hat immer nur, ja, ich sag mal wirklich jetzt nur angeklopft. Ja. Ich habe mich 93, kann mich erinnern, Zolder Carrera Cup. Ich war am Start vor ihm, war auf der Gegengerade runter und dann gibt da hinten eine permanente Lichthube. Ja. Ich habe es gewusst, Harald war hinter mir. Ich dachte, warum gibt er mir Lichthube? Ich dachte, stimmt vielleicht bei mir im Auto was nicht? Und ich habe ja keine Ahnung gehabt, ich war ein Greenhorn. Ja. Bin dann vom Gas gegangen, ist er vorbeigefahren, hat gegrüßt und hat gedacht, super, danke.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zu einer etwas außergewöhnlichen Folge. Der Porsche Supercup feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und natürlich geht es auch 2022 in diesem Markenpokal wieder richtig zur Sache. Und davon konnte ich mich selbst überzeugen, denn ich war vergangenes Wochenende in Sanford. Der Porsche Supercup ist ja ein Rahmenrennen der Formel 1 und darum habe ich die Gelegenheit genutzt, gleich mit zwei Haudegen dieser Serie zu reden, die auch immer in diesem Zirkus unterwegs sind. Einmal Bernd Mailänder, der Supercup-Vizemeister aus dem Jahr 2000 ist ja seit mehr als 20 Jahren auch der Fahrer des Pace Car in der Formel 1 sowie allen Rahmenrennen. Und meinen anderen Gast, den kennt ihr als alte Schule-Fans auch schon gut, das ist Christian Menzel. Auch er ehemaliger Supercup-Vizemeister, im Jahr 2004 war das, und er hat seit einigen Jahren eine ganz besondere Rolle im aktuellen Porsche Supercup übernommen. Darüber und über alte und neue Zeiten des Porsche Supercup reden wir heute. Übrigens, nur zur Orientierung, habe ich das Interview am Freitag des Rennwochenendes aufgenommen und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit meinen Gästen Christian Menzel und Bernd Mailänder. Also wir treffen uns im Rahmen des Formel-1-Rennens in Sanford. Also erstmal freue ich mich, eine altbekannte Stimme hier wieder zu hören und eine sehr alte Stimme inzwischen.
Du blöder Penner. Die alte Stimme. Hat aber noch, die Faust geht noch. Oder? Ja.
Nein, können wir Christian so nicht Menzel, toll, dass du da bist. Und einen, der in der Formel 1 meistens vorne wegfährt, wenn er dann auf der Strecke ist, Bernd Mailänder.
Vielen Dank. Hallo erstmal.
Ja, hallo. Also toll, dass ihr beide euch Zeit genommen habt. Das ist ja irgendwie ein stressiges Wochenende, vollgepackt mit Rennen. Und heute soll es um eine ganz besondere Rennserie gehen. Jetzt mal nicht die Formel 1, die natürlich so hier die Königsdisziplin darstellt, sondern den Mobile One Supercup. Und den gibt's jetzt seit 30 Jahren, was ja wirklich ganz beeindruckend ist. Und ihr beide seid tatsächlich auch alte Porsche Carrera Cup und Supercup Fahrer und seid auch gegeneinander gefahren. Deswegen freue ich mich, dass ihr hier heute beide bei mir seid. Wie waren denn die Anfänge bei euch eigentlich? Du bist, glaube ich, sogar dein erstes Mal auf der Rennstrecke im Porsche 911 deines Vaters gefahren, oder?
Ganz, ganz richtig, ja. Also das erste offizielle, wirklich offizielle Clubsportrennen, also man hat logischerweise eine Lizenz gebraucht, ja, war 1990 in Zolder, damals mit einem Porsche 911 Carrera. Genau, 3,2 Liter, 231 PS. Vielleicht waren es auch vielleicht ein paar mehr. Ich weiß nicht mehr so genau.
G-Modell.
Was für mich, na klar, Aufregung war, aber, und auch das erste Mal ohne Führerschein, einen Tag vor meinem 18. Geburtstag, bin ich irgendwo in Südfrankreich bei einer Porsche Clubsport Ausfahrt, das erste Mal überhaupt hinterm Steuer gesessen von meinem Vater, seinem Porsche, und durfte da ein paar Runden drehen. Er ist nur eine einzige mitgefahren, hat gesagt, fahr mich sofort in die Box. Ich lasse jetzt jemand anders einsteigen. Und damals ist der Helmut Greiner von Porsche, der auch später dann eine leitende Funktion im Motorsport hatte, eingestiegen. Und der hat dann gesagt, Mensch Bernd, das sieht ganz gut aus, aber du musst mit einer kleinen Formelserie anfangen. Habe ich aber relativ schnell wieder sein lassen, weil der Porsche war mir viel, viel lieber und viel geiler.
Warst du auch? Nee, du, Christian, du hast nicht mit dem Porsche unbedingt angefangen, aber wann hast du das erste Mal beim Porsche hinterm Steuer gesessen?
Ich bin das erste Mal 1999 Porsche gefahren. Das war zu der Zeit, da bin ich in den Jahren davor STW-Supertourenwagen gefahren, dann ist ja BMW ausgestiegen, die haben mir dann gesagt, wir gehen in die Formel 1, dann wurden ja alle Programme gekappt. Und dann habe ich in diesem Jahr 99 zunächst mal nichts zum Fahren gehabt, weil ich habe damals immer gesagt, den Schritt zurück mache ich nicht, weil da kommst du nicht mehr raus, dann lässt es besser, war auch die richtige Entscheidung. Habe damals viel Fernsehen gemacht, STW mit Burkhard Bechtel habe ich dann moderiert, war ganz lustig. Und dann kam irgendwann so ab Juni, Mai, Juni kam so das Thema auf Carrera Cup und dann hat sich plötzlich eine Chance ergeben, dass ich fahren könnte. Und dann habe ich aber zu demjenigen, der das Ganze organisiert hat und auch finanziert hat, habe ich gesagt, ich sag, das ist nicht so, mal eben gerade ein Auto kaufen und dann da mitmachen. Ich sag, da gibt's was auf die Fresse, wenn man da mitmacht. Das ist, es gibt nicht viele Autos, die komplizierter und schwieriger zu fahren sind, wie so ein Carrera Cup oder Supercup. Und aber ich habe mir gedacht, wenn du das machst und kriegst auf die Mütze, traut sich auch keiner zu lachen. Das war immer so mein Ansatz. Ich sage, hier Selbst wenn es daneben geht, hast du dich nicht blamiert, weil es haben sich früher so viele schon blamiert und von daher haben die Kollegen Angst, laut zu lachen. Naja, und dann sind wir damals mit einem flammneuen Auto nach Oschersleben gegangen. Da warst du auch da, da war ein Testtag. Und dann sollte ich das Auto einfahren, da bin ich da draußen rumgezuckelt und, ne, und Motor, Getriebe, alles schön. Und irgendwann, dann ist der Jürgen van Gartzen an mir vorbei, hat mich überholt, da habe ich mir gesagt, scheiß drauf, ja, mit dem Motor einfahren, der ganze Quatsch hier. Und ich habe mich in diesem Auto pudelwohl, das war Walter Eichin Racing damals, habe mich in dem Auto pudelwohl gefühlt und bin los und habe dann angefangen, den Jürgen zu verfolgen und habe sogar aufgeholt auf den. Und dann war Mittagspause und dann war ich irgendwie auf P2 oder so. Und dann haben alle beiden Transponder in Autos. Und dann haben alle gesagt, was macht der denn hier? Ist der bekloppt? Und ich habe dann gesagt, ich habe gar nichts gemacht. Aber Auto ist toll. Das war mein erster Kontakt. Beim ersten Rennen bin ich noch Zweiter geworden. Direkt hinterm Jörg Bergmeister. Und habe mich mit dem Auto sofort in dieses Auto, so wie es fuhr, echt war super vertraut, hat mir einen Riesenspaß gemacht. Und das war für mich damals auch so der Ersatz, ne, für das, was man vorher gemacht hat. Man sagt, das ist ein adäquates Sportgerät. Hat 360 PS hatten wir, glaube ich, damals. Erste Generation, 9 und 6. Und das Ding hat Laune gemacht. Hinterradantrieb, Gewicht schön. Also dieses Package war einfach schon ein cooles Auto und dann ein cooles Umfeld auch. Und aber da gehen wir jetzt ja bestimmt ein bisschen drauf ein.
Ja, gehen wir gerne ein bisschen ins Detail. Also das war der 996, ja, Typ 1, genau. Ich glaube, die haben irgendwas 1250 Kilo oder sowas gewogen.
Ach, echt, noch ja, weniger.
Leicht ist, ne?
Waren wir da nicht im 1100er-Bereich sogar?
1180, ja.
Aktuell sind wir bei 1260, also glaube ich, dass die Autos eher im 1100er-Bereich lagen.
Die haben ja leistungsmäßig ganz schön zugelegt. Wir sind inzwischen bei 500 irgendwas PS. Früher waren es noch 275, damit hast du angefangen.
265 nicht sogar?
Oder ja, oder 265 mit dem 964 RS.
Ja, war eine coole Zeit. Ich sage mal, ich habe mich am hochgearbeitet vom Carrera Cup dann in den Super Cup zu kommen. Es war aber dann 93, war doch ein bisschen zu international, sage ich mal. Da habe ich noch ein bisschen lernen müssen. Und mein erster wirklich richtiger offizieller Teamkollege war ja Olaf Manthey. Mhm. Und da war es natürlich klasse hinzuschauen, war ja Meister. Von ihm zu lernen, aber für uns war die erste Saison im Carrera Cup für beide nicht erfolgreich. Es war ihm seine letzte Saison und meine erste. Und danach wollte ich eigentlich aufhören. Ich habe zu meinem Papa gesagt, du, das lohnt sich nicht. Wir müssen da noch neben den Sponsoren so viel beizahlen. Da mache ich lieber meinen normalen Job und wir sparen uns das Geld. Und ich durfte dann 93 das Porsche-Zentrum Koblenz im Frühjahr testen, neben Uwe Ahlsen. Und Uwe war natürlich ganz oben. Und das war sicherlich für mich dann sehr wichtig, weil der Unterschied war nicht so groß. Und es hat mich motiviert, wieder weiterzumachen. Und bin dann auch das erste Mal im Porsche Supercup, wo er dann im ersten Jahr gegen Alfred Heger gefightet hat. Das habe ich dann immer direkt vor mir gehabt, weil ich war gar nicht so weit weg von denen und konnte mir das natürlich perfekt anschauen. Wollte mich natürlich nicht einmischen in den Titelkampf, weil bei mir ging es ja um nichts. Ich war ja nur Gastfahrer ein paar Mal. Ja. Aber da habe ich schon... Man lernt ganz einfach fahren mit dem Auto. Also man lernt ich habe mal für mein Leben gelernt. Und wenn man Elfer am Limit fahren kann in so einer Cup-Serie, das ist wirklich der Grundstein, dort aufzubauen und auch in andere Championships zu kommen oder bei Porsche logischerweise zu bleiben. Die sind ja auch überall verteilt. Und das war für mich, sagen wir mal, einfach der Baustein für meine weitere Karriere auch. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu beobachten und natürlich dann auch später auch nochmal Rennen zu gewinnen im Porsche Supercup. Aber von Meister hat es bei mir nie gereicht. Ich habe immer einen relativ harten Teamkollegen gehabt.
Ich wollte gerade sagen, jetzt hat man auch gleich schon ungefähr einen Eindruck bekommen, worum es in dieser Cup-Serie geht. Da sind ja schon drei Namen gefallen. Olaf Manthey, Uwe Ahlsen, Alfred Heger. Wer war so der Härteste auf der Strecke?
Ja gut, ich glaube, da fahren alle hart davon. Also da gibt es keinen, der da irgendwo nachgibt. Aber jetzt von den Namen war für mich der cleverste, der Alfred, der die erste Meisterschaft gewonnen hat. Mhm. Sich gegen Uwe zu wehren, da hatte er einfach schon so viel Erfahrung, glaube ich, damals, 93, durch das, was er alles gefahren ist, DCM für BMW und die ganzen Siege, was er eingefahren hat. Da war er schon sau clever, wie er das hinbekommen hat in Hockenheim. Beim letzten DCM-Rennen damals ist er dann die Entscheidung gefallen. Und später dann, Patrick Huismann war natürlich immer eine große Nummer. Mhm. Ich war sein Kollege 99 und 2000 und habe beide Meisterschaften ja teilweise angeführt, aber halt nicht bis zum Ende. Zum Schluss habe ich, glaube mit 4 oder 5 Punkten im Jahr 2000 war ich dann Zweiter. Mhm. Er konnte mich nicht wehren, weil hat er mich getroffen bei einem Rennen auf dem Nürburgring und da war dann die Meisterschaft dahin, die Punkte haben gefehlt. Aber that's Racing. Und da ist wirklich ganz vorne ist, da ist egal, ob es dein Teamkollege ist, ob du mit einem gut auskommst oder nicht, auf der Strecke wird gefeiert. Und das lernt man speziell in den Cup-Serien, weil alle das Gleiche haben.
Wir reden übrigens vom Supercup jetzt, wo du Vizemeister geworden bist. Meister beim Carrera Cup bist du ja 1994 geworden und zwar der jüngste Meister, ne?
Damals. Naja, damals. Damals für, ja, für das ja, Jahr 1994. In der Zwischenzeit sind sie deutlich jünger geworden.
Mal froh sein, dass sie schon Führerschein haben inzwischen, ne?
Ja, das war, ich sag mal, schon darauf abgepolt. Ende 93 habe ich so ein bisschen drauf geschielt, okay, gut, das 93er Jahr war echt super für mich. 94, gut, vor der Saison zu sprechen von einem Titel ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Aber ich wusste, ich habe das Potenzial. Ich habe die Crew im Background. Ich hatte einen richtig coolen Sponsor, wo ich mir keine Gedanken machen musste. Und ich bin ja dann extrem viel gefahren. Und das war auch, sage ich mal, mit der Baustein auf eine Meisterschaft aufzubauen. Ich bin reingesessen ins Auto, mich wohlgefühlt von Anfang an und habe halt immer die Punkte mitgenommen. Mhm. Und ich wusste in der Meisterschaft, bei dem Punktesystem, bei der Klasse, ich bin gegen Harald Groß, Wolfgang Land, also wirklich gegen alte Haudegen gefahren, die gesagt haben, was will jetzt der kleine Sprössling hier, ja. Sie hatten ja schon ein bisschen Ahnung vom Uwe Alzen, der die Serien davor gewonnen hat. Aber Uwe war natürlich ein paar Jahre älter und erfahrener. Und ich habe mich schon ein paar Mal aufs Korn nehmen lassen, ja. Aber habe schnell daraus gelernt und natürlich dann auch dementsprechend zurückgeschlagen. Und das war auch der Baustein, sage ich mal, dass ich dann im Jahr darauf, sage ich mal, nochmal in die DTM gekommen bin und überhaupt die Chance hatte, sage ich mal, bei Mercedes dann den Einstieg zu kriegen. Ohne den Sieg 94 wäre das sicherlich nicht so gekommen, wie es jetzt gekommen ist.
Eben ist schon ein wichtiges Stichwort gefallen. Du bist einfach viel gefahren. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, um beim Supercup erfolgreich zu sein. Man muss eigentlich in den lokalen Cup-Serien noch fahren. Und im Supercup auch parallel. Christian, du hast das ja auch viele Jahre gemacht, um jetzt vorne mitzufahren. Ne? Ich meine, das sieht man ja auch bei den aktuell.
Die Autos sind halt sehr, sehr speziell von dem, wie sie sich fahren lassen. Egal, ob es damals ein 996 war, 993, die Autos 997 auch, erfordern einfach einen gewissen Fahrstil. Du musst auch in der Lage sein, wenn du neue Reifen fährst. Jeder neue Reifen hat ja einen sogenannten Peak. Also der geht dann für ein, zwei Runden besonders gut. Und da musst du als Fahrer einfach lernen, auch diesen Peak perfekt auszunutzen, auch mit dem Team zusammen ein Setup zu kreieren, wo du den Peak perfekt umsetzen kannst. Im nächsten Moment musst du dann beim Rennen wieder komplett umswitchen und sagen, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir über eine Renndistanz natürlich auch ein Setup haben, wo man mit dem Reifen gemeinsam den so lange wie möglich am Leben hält. Ja. Aber generell muss ich sagen, das, glaube ich, der Bernd hat er ja eigentlich gerade auch schon bestätigt, dieser Supercup zum Beispiel auch, dieses Fahren mit diesen Autos ist die beste Schule der Welt. Und deswegen ist es auch so, dass die Jungs, die jetzt zum Beispiel in den letzten, ja, jetzt sind wir schon, wir reden ja von 30 Jahren, bist du verrückt, oder? Die in den letzten 20 Jahren, über 20 Jahren und noch länger aus dem Supercup herausgekommen sind, das war immer ein Gütesiegel. Das waren immer Leute, die international, es gibt ja genügend Le Mans-Sieger mit LMPs, die alle aus dem Supercup kommen. Es gibt sogar einen Formel-1-Testfahrer, der gut war, der Nick Yellowly, der ist auch jahrelang Cup gefahren. Der hatte hier mit Force India, hieß es ja, der ändert ja auch noch den Namen, jetzt ist es ja Aston Martin, da hatte der einen Testfahrervertrag und dann war der brandschnell, der ist da noch nie Formel 1 gefahren aus dem Simulator, kommt, ist okay, der ist früher dann Formel 2 gefahren, aber steigt nach Jahren der Abstinenz Formelauto wieder in Formel 1 an und fährt direkt schneller wieder Stroll. Ja, da haben die alle doof geguckt. Und also auch selbst das funktioniert. Also alle Leute, die hier vorne fahren, ist ein Gütesiegel, ist ein Qualitätssiegel. Die ersten 15 hier in dem Feld sind auf Profiniveau unterwegs. Und um hier vorne mitzuspielen, das ist ein ganz, 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 ganz langer, sehr, sehr harter Weg. Und ja, wir reden immer, wir haben jetzt gerade öfter über den Carrera Cup gesprochen. Es gab ja vorher schon den 944 Cup, mhm. Ja. Dann gab es seit 1990 dann den Carrera Cup mit dem 964er, Olaf Manta im ersten Jahr damals Meister geworden. Und dann ab 93 dann ja halt den Supercup. Und diese Idee aus den nationalen Meisterschaften heraus, was international auf die Beine zu stellen, also war natürlich nicht uncool. Wir haben ja inzwischen über 20 nationale Championate weltweit. Und der Supercup ist quasi Champions League. Das andere ist Bundesliga, mhm. Ja. je nachdem, welchem Land man ist, mehr und weniger stark, so wie im Fußball auch. Und dann gibt's halt den Supercup. Das ist die Krönung, ja. Und funktioniert seit 30 Jahren tadellos. Die Fahrer und die Teams haben Bock drauf, weil man sich in einem sehr guten Umfeld bewegt. Ich meine, Formel 1 ist die Königsklasse des Motorsports und man hat hier eine tolle Plattform, um sich zu präsentieren, sehr professionell. Porsche wiederum hat auch eine super professionelle Plattform. Also das wirst du bestätigen, Bernd. Es war für uns immer schon so, wenn uns früher Leute gefragt haben, was machen Sie denn so beruflich? Dann habe ich mich immer geschämt, weißt du, sozusagen, ja, ich fahre Autorennen. Das war immer so, ich habe dann immer gesagt, ja, ich bin Instruktor oder ich bin Fahrlehrer, habe irgendeine Scheiße erzählt. Aber wenn du denen dann, welche Rennen fahren sie denn? Wenn du gesagt hast, ich fahre im Porsche Supercup, das hat jeder gekannt. Du konntest, egal wo, wann, wie, wenn du sagst, ich fahre in einem Porsche Supercup, dann sagen die, ja, kenne ich, ist doch klar.
Hatte damals auch noch RTL übertragen, ne?
Anfangs, ja, da war ja, da, genau. Ja, genau. Das ist aber auch etwas, wir haben auch eine tolle Vermarktung und wir haben natürlich auch die ganzen Trackday-Fahrer, die alle in Porsche fahren, die sind ja affin, die finden ja die Marke geil, so. Mhm. Und die gucken auch alle die Cup-Rennen. Ne? Ich meine, wir haben ja mehrere Optionen, wo wir jetzt aktuell auch den Supercup sehen können. Und ich kriege das ganz oft mit, dass mich dann, wenn ich dann in der Woche irgendwo bin bei irgendeinem Trackday, dann auch die Trackday, die GT3-Fahrer anhören und sagen, boah, war wieder geil am Wochenende. Da sind wir die Fetzen geflogen und das ist halt cool, ne?
Ja. Wie ist denn das für die Fahrer eigentlich? Also vom Feeling her, du hast Strecken wie Monaco, du hast Imola, Monza, jetzt hier sind wir in Sandford.
Das ist natürlich das Formel 1-Flair, ganz klar. Ja. So wie jetzt hier in Sandford, ich meine, das ist natürlich eine Sondersituation, letzte Woche war Spa. Es ist natürlich ein Wahnsinn durch den Verstappen-Boom, was hier passiert. Hier kommen hier, die versuchen 300.000 Leute hier reinzukriegen über all die Tage, ja. Und da, wenn man allein die Anfahrtswege, aber sie machen das echt gut, sie sind gut organisiert. In Spa letzte Woche war die Hölle los und da bist du natürlich mittendrin und die Fans, ohne Quatsch, die lieben diesen Supercup, da fahren die voll drauf ab. Ich habe früher mal aus Spaß gesagt, ja, die Formel 1 fährt bei unserem Rahmenprogramm mit, weil wir machen die eigentliche Action und Show. Natürlich gibt's auch gute Formel 1 Rennen, aber du kannst davon ausgehen, dass die Supercup Rennen eigentlich immer spannend sind. Es gibt nur selten Rennen, wo man sagt, was war denn da los? Ja. Also es ist immer irgendwas passiert, immer. Wenn es keine geilen Zweikämpfe sind, dann sind es irgendwelche Crashes oder ja, also alleine wenn ich sehe, was hier teilweise an Teile verkauft am Wochenende, da lacht das Herz. Das war aber früher auch schon so. Was es nicht heißt, dass wir Unfälle gut finden und wir bolzen auch jetzt nicht. Aber wenn du so viele Fahrer, wir haben momentan 32 Autos, wenn du so viele Autos und dann auch so viele gute Fahrer hast, inklusive Rookies, die den Weg nach oben suchen, die also auch hier beim Supercup sich etablieren wollen und so einem Larry Tenforde und wie die alle heißen, den ans Bein versuchen zu pinkeln, dann passieren halt einfach Dinge. Aber wir haben einen tollen Sport, die Rennen sind spannend und es ist für den Zuschauer immer eine Garantie, dass sie was zu sehen bekommen. Und dann tippeln die Leute auch immer mit leuchtenden Augen um die Autos herum. Das ist ja auch die beste Identifikation, wie man Fans der Marke begeistert. Also ja, und ich meine, als wir klein waren, da haben wir uns auch so einen schönen 911er schon angeguckt. Ich bin als Bub schon auf der Nordschleife unterwegs gewesen und habe gewusst, was ein 935er Porsche ist. Und diese Identifikation der Autos, Karosserieform, das wird heute noch hier 1:1 gelebt. Und das ist schon geil.
Bernd, du hast gerade gesagt, du bist früh mal aufs Korn genommen worden von zu einem Harald Groß zum Beispiel. Wie sieht denn sowas bildlich aus eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen?
Da gibt es zwei Phasen. Da gibt es einmal den auf der Strecke, den Lackaustausch und danach dann bestimmt die verbalen Attacken, oder?
Ja, wobei Harald hat immer nur, ja, ich sag mal wirklich jetzt nur angeklopft. Ja. Ich habe mich 93, kann ich mich erinnert, Zolder Carrera Cup. Ich war am Start vor ihm, fahre auf der Gegengerade runter und dann gibt da hinten eine permanente Lichthube. Ja, ich habe es gewusst, Harald war hinter mir. Und ich dachte, warum gibt er mir Lichthube? Und ich dachte, stimmt vielleicht bei mir im Auto was nicht? Und ich hab da wirklich, also ich habe ja keine Ahnung gehabt, ich war ein Greenhorn, ja.
Da war es aber echt schnell.
Und dann bin dann vom Gas gegangen, ist er vorbeigefahren, hat gegrüßt und hat gedacht, super, danke. Und also gut, ich bin dann nie wieder vom Gas gegangen, wenn der eine mir die Lichthube gegeben hat. Ja. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, da war jetzt keine paar hundert Meter zwischen uns, der war halt 20 Meter hinter mir oder so. Und ich habe gedacht, okay, gut, vielleicht habe ich irgendwie einen Treffer hinten und der qualmt oder keine Ahnung. Ja, aber
Das ist auch das internationale Zeichen für, du hast dein Auto ist kaputt, lass dich mal vorbei.
Ja, genau. Also so macht man es halt, sag ich mal, auf der Autobahn. Ah nein, Spaß beiseite. Und Wolfgang Land, 94, gut, ich erzähle jetzt aus dem Carrera Cup, in Singen, seine einzigste Chance war, dass ich noch nicht Meister werde, dass er vor mir ins Ziel kommt. Vorletztes Rennen. Und hat ihm wirklich, hat angedockt in der Spitzkehre in Singen und hat, ich stand so auf dem, also heute würde das nicht mehr funktionieren, weil der bestraft worden wäre von den Stewards damals. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon Stewards gab. Keine Ahnung. Der ist dann einfach auf dem Stempel stehen geblieben, hat dann so lange da drauf gedrückt, bis ich dann abgeflogen bin und mich gedreht habe. Und er ist vor mir ins Ziel gekommen. Keine Bestrafung gegeben, nichts. Und dann ist halt die Entscheidung erst beim letzten Rennen gefallen. Da war ich dann glücklicherweise, habe ich glaube Achter werden müssen, bin dann Fünfter geworden oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann den Sieg heimgefahren. Und das waren schon lehrreiche Jahre. Also das war wirklich noch, ich sage es mal, oldschool, ja, voll oldschool. Mhm. Neben der Strecke hat man abends dann gemütlich mal ein Bierchen gezischt und auch Dinge gelernt, die jetzt vielleicht weniger mit Autofahren zu tun hatten. Aber das war schon, also unterm Strich wirklich eine wunderschöne Zeit, weil es war einerseits privat, man hat sich auf der Strecke bekämpft, vielleicht auch nicht immer fair, aber es hat ein das Leben auf zwei sehr harte, aber auch schöne Seiten gezeigt. Und das habe ich ganz einfach dadurch gelernt. Später war das dann nicht mehr so umsetzbar. Also wenn man dann irgendjemand angedockt hat, ich habe es nochmal 99 versucht bei jemand im Porsche Supercup und bin gleich bestraft worden. Also es ging dann 5 Jahre später, hat es ja, glaube ich, Stewards gegeben, die haben sich das dann angeguckt. Und das waren halt Regeln, die man damals so, also du kannst mich nicht permanent blocken. Dann hast du hinten mal angeklopft und gesagt, so, pass mal auf, ich bin jetzt gerade der Schnellere. Ja. Und wenn man dann irgendwann immer noch weiter geblockt hat, dann ist man halt vielleicht auch mal ins Kiesbett gerutscht. Das war halt oldschool, funktioniert halt sicherlich nicht mehr so, wenn man es ganz einfach nicht mehr so macht. Aber hart fahren tut man halt nach wie vor vielleicht sogar noch kürzer. Der Lackaustausch war in Cup-Serien schon immer gegeben. Ja, deswegen sind ja die Rennen, was Christian vorher gesagt hat, auch, man erwartet extrem viel. Da wird gefeitet mit dem gleichen Material und dann da musst du am zu brutal sein. Nur du musst auch rechtzeitig erkennen, wenn der andere dann schneller ist und nebendran ist, dann kannst du halt nicht mehr zumachen. Mhm. Dann fehlst du halt, ja.
Ja, ich denke, die Mutter aller Markenpokale, das müssen wir mal markenfremd gehen, war ja in Deutschland in den 70er Jahren der R5-Pokal. Renault. So. Da war die Grundidee ja geboren mit dass ein Hersteller mit einem Auto kommt und, gut, und dann gab es noch ein anderes, Beispiel dafür. Und in der Tat, früher war es ja so, da gab es wirklich so diese Markenpokalsprache, so dass auch die Fahrer, so die haben so ihre Regeln aufgestellt, wie das so miteinander funktioniert oder auch nicht. Und Harald Groß und Wollo Land, die waren noch oldschool. Die haben natürlich dann auch es sich zur Aufgabe gemacht, wenn so ein junger Bengel gekommen ist, dem erstmal einzuführen, so in die Geflogenheiten. Also wenn du frech warst, dann haben die sich abgesprochen, haben gesagt, um den kümmern wir uns jetzt mal. Wolfgang, du machst da, ich mach da und dann ist der bedient, dann weiß der Bescheid. Das gut. Natürlich, heute fahren wir nach internationalem Sportgesetz und Bernd hat es angesprochen, dass die Autos haben sich auch verändert. Also die sind, man muss ja auch ganz klar sagen, als man noch mit dem Luftgekühlten gefahren ist, da konnte man natürlich auch mal herzhaft reinhalten und dann war es wichtig, dass danach vielleicht noch Spur und Sturz gerade waren. Aber ansonsten konnte das Auto ruhig krumm sein. Wasserkühler hatten wir keiner, also ging es dann weiter. Das war natürlich ab dem 996 wurde es anders. Da war es echt so.
Viel mehr Aero.
Viel mehr, ja, Aero auch, genau. Wenn die Frontlippe weg war, dann ging nichts mehr. Wenn du jemanden berührt hast, manchmal nur ein leichter Toucher, dann war schon der Kühler gebrochen, irgendein Halter und dann lief die Suppe raus. Das war eigentlich schon fast too much. Aber wir haben damals dann auch festgestellt oder generell, dass dadurch, dass die Autos empfindlich wurden, auch vernünftiger gefahren worden ist. Was aber nicht ausschließt, dass wir nicht immer noch ein geiles Racing haben. Es wird wirklich gefightet und geballert. Aber man muss ganz klar sagen, dass heute auch eine Rennleitung ganz andere Werkzeuge hat, um die Dinge auf der Strecke zu beobachten. Wir haben heute in jeder Kurve, vor jeder, nach jeder Kurve haben wir eine Überwachungskamera.
Und im Auto auch
viel, mit Zoom-Technik. Wir haben in den Autos 3 Kameras, ja, aus den verschiedensten Winkeln, nach vorn, nach hinten und so. Wir gucken uns sogar den Fahrer an. Das ist elementar wichtig, weil du auch gucken willst, wie er lenkt und auch den Spiegel beobachtet. Das ist auch ganz,
Das sehen wir.
Das ist natürlich nicht unwichtig, um heute wirklich eine gute Analyse zu machen, was ist eigentlich da draußen jetzt genau passiert. Deswegen hat sich das alles ein bisschen verändert, aber die Qualität ist gut. Also es sind zwei Kämpfe auf höchstem Niveau. Wir haben keine Randalierer dabei, wir haben keine so Querschläger, also ich sag mal, Typen wie ein Harald, wie ein Wollo oder auch ein Uwe, die hätten es heute echt schwer. Die würden wir heute, hört sich jetzt bekloppt an, die würden wir umerziehen, das funktioniert.
Weil einfach
auch die dann irgendwann merken werden, also mit fünfmal Penalties komme ich auch nicht weiter. Also muss man sich ja der Situation anpassen. Ja. Und das ist sehr professionell. Und natürlich in der Formel 1 stehst du unter maximaler Beobachtung. Und aber diese Technik ist inzwischen auch in allen nationalen Cups installiert. Auch diese Kameratechnik an den Rennstrecken, wenn du heute so eine Race Control siehst, ein Wahnsinn, was da los ist. Du hast einen Haufen Monitore und du kannst den Fahrern da schon ganz gut durch die Finger gucken. Aber das ist eigentlich das, was wir immer versuchen, auch beim Supercup, die Balance zu halten. Also wir wollen auch jetzt nicht so eine Pussy-Rennserie sein, wo man sagt, da passiert ja nichts. Also es darf noch Autorennen gefahren werden, aber es gibt schon ganz klare Regeln, was ist jetzt cooles Racing und was ist vielleicht einfach ein Tiefschlag, wo man sagt, der ist nicht wie beim Boxen, der ist nicht in Regeln so enthalten. Das können wir schon entdecken und merken. Und du hast heute Funken in Autos. Wir können auch einem Fahrer separiert ansprechen und sagen, du gibst die Position zurück. Oder ihm auch mal verwarnen und sagen, hey Meister. Ja.
Während der Fahrt.
Harald Groß würde sagen, du stehst auf der Liste ganz oben und die wird abgearbeitet.
Und wird danach im Puff doppelt abkassieren.
Nein. Also die hören ja auch Kinder zu, das geht so nicht.
Die sperren wir aus. Du, jetzt könnte man natürlich fragen, oder vielleicht sagen einige, wieso weiß der Menzel das so genau? Der fährt ja gar nicht. Du bist Driver Advisor, heißt das.
Genau. Oder also das Schöne ist, da bin ich ja, da müssen wir auch mal ein Danke sagen an Bernd, hat ja neben seiner Motorsportkarriere ja auch ein zweites Standbein schon recht früh aufgebaut. Und
Wein macht er. Jetzt neuerdings.
Ja, Wein auch, ja. Ja? Okay. Wein auch, ja. Aber das zweite Standbein.
Was war das? Hast du auch einen Traktor und sowas alles?
Nee, das hat zum Glück das Weingut. Ah. Ich bin der Schwabe, ich denke ja mit.
Ah, okay, weil ich habe einen Traktor, können wir uns aber später darüber unterhalten.
Passt da durch den Weinfeld durch, ja?
Es ist so, dass wir ja neben der Rennerei, wir müssen schon froh sein, wir haben uns früher durch diese Plattform auch wirklich vernünftig präsentieren können. Also das ist ja, was wir da getan haben, ist ja nicht untergegangen. Und dadurch stehst du im Fokus der Leute und dadurch bist du natürlich viel mehr ein Teil der Szene. Ich bin ja mein erstes Supercup-Rennen gefahren. Oh, das ist auch eine böse Geschichte, müssen wir nachher mal erinnern mich dran. Das war 2001 am Nürburgring. Ich bin 99 Cup gefahren, 2000 DTM und dann war ich dann Gott sei Dank wieder im Cup zurück, weil das war richtiges Racing, hat mir Spaß gemacht. Und dann bin ich Carrera Cup gefahren damals und hatte den Gaststart am Nürburgring. Völlig eskaliert. Und bin aber dann 2-2 eine Menge Gaststarts gefahren und ab 2-3 dann eigentlich immer Cup, Supercup beides. Bis 2007 bin ich beide Rennserien gefahren, so wie Bernd damals auch. Ja, und irgendwie bist du immer oder habe ich immer den Kontakt in diese Porsche-Szene gehalten. Ich war dann viele Jahre in Asien, war da auch so ein Junior-Coach für asiatische Fahrer. Ich bin ja dann nach meinem Carrera Cup Supercup Zeiten oder in Carrera Cup Asia drei Jahre gefahren.
Genau. Einmal Vizemeister, zweimal Meister.
Genau. Im Supercup bin ich auch einmal Vizemeister gewesen, ich glaube 2003. Und ich hatte aber immer
2004.
2004?
Ja.
Okay. Siehst du, gut, du weißt ja das ist schön, dass du es weißt. Ja.
Alles nochmal gegoogelt.
Und, aber der Kontakt zu Porsche ist eigentlich nie abgerissen. Das war eigentlich immer so, man war ein Teil dieser Cups. Auch vom Supercup. Und dann kam vor einigen Jahren der Anruf vom Oliver Schwab und hat gesagt, hör mal, wir brauchen eine Unterstützung in der Rennleitung, nennt sich ja dann Driver Advisor. Die Teams haben den Wunsch geäußert, dass halt noch ein Rennfahrer oder ehemaliger einfach aus der Fahrerperspektive, jemand, der auch alle Tricks und Schweinereien kennt, habe ich aus dem Fernsehen damals. Ich habe mir ja nach dem Rennen immer angeguckt, was meine Kollegen alles so gemacht haben.
Der böse Umgang mit Harald.
Der schlechte Umgang. Ja, genau. Ich habe mir den immer noch mal im Fernsehen angeschaut. Also da wurde jemand gesucht, der halt da mit in der Rennleitung sitzt, und das war 2017, war dann, also ich bin jetzt in der sechsten Saison schon Teil der Rennleitung, und unser Rennleiter ist ja der Peter Roberts, ist ein Engländer, der das brillant macht, geiler Typ, richtiger Racer, hat angefangen als Marshall, ja, sogenannter okay. Streckenposten in Brands Hatch in den 80ern, und hat dann so angefangen, so nach und nach sich so im nationalen Bereich hochzuarbeiten, war irgendwann dann auch Stewart, war Rennleiter, und irgendwann ist er dann, hat er international angefangen und ist inzwischen, muss man sagen, auch kann der Bernd bestätigen, innerhalb der FIA ein sehr anerkannter Mann. Mhm. Sehr organisiert, sehr aufgeräumt und ein richtiger Racer, ein super Analytiker und guter Typ, lustig, humorvoll. Und wir haben einen permanenten Stewart mit dem Richard Norbury. Das ist lustig. Und wir drei, wir tippeln dann immer so durch die Welt. Ne? Und ja, klar. Und wir versuchen natürlich immer, während eines Rennens bin ich mit in der Rennleitung. Ich habe kein Entscheidungsrecht. Mhm. Ich kann nur beraten. Also ich berate in dem Moment den Rennleiter oder auch die Stewards, erkläre denen, wie ich die Situation sehe. Und die wiederum gehen hin und sagen, okay, jetzt soll der Rennleiter entscheiden, was wir tun. Ob es eine Rennleiterentscheidung gibt, ob es eine Stewards-Geschichte wird, dann wird das übergeben. Aber ich bin eigentlich immer nur derjenige, der aus der Fahrerperspektive seinen Senf dazu abgeben soll. Aber ich bin nicht der, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich bin jetzt hier für eine Drive-Thru. Ja, ja, okay. Das ist nicht mein Auftrag, das machen die dann. Natürlich gucken die mich auch an und sagen, sollen wir eine Drive-Thru machen? Und dann versuche ich auch immer, aber mit wirklich, auch wenn's viele, die reden ja immer alles herbei, die Leute, ich versuche total neutral zu bleiben. Mhm. Da könnte jetzt mein eigener Sohn mitfahren, das wäre sogar zu seinem Nachteil, weil ich dem wahrscheinlich dreimal eher eine Drive-Thru geben würde, damit ich mir nicht nachsagen lassen muss, der Menzel bevorteilt hier jemanden. Mhm. Also es ist schon sensationell, was die Leute teilweise vor Gespenster sehen, auch nach dem Rennen, wie die sich, aber das kennt der Bernd auch alles, wie die sich so ihr System zusammenspinnen, ja, und deswegen und ja, und dann haben wir auch einen Porsche Junior, der mitfährt. Mir ist das scheißegal, ob da ein Porsche Junior mitfährt. Ja, der ist für mich eine Startnummer wie der andere auch.
Der Lauren Heinrich, ne?
Ja, und dann muss man ganz klar sagen, selbst der Coach von dem Junior kommt, wenn wir den bestrafen würden, und deswegen haben wir auch Junioren schon oft genug bestraft, ja, ist der eigene Coach gekommen, hat gesagt, super Entscheidung, hätte ich genauso gemacht. Korrekt, mein Fahrer ist doof, hat einen Fehler gemacht und hab da gut entschieden. So. Ah, okay. Und aber das ist eigentlich, das hat sich verändert. Früher waren Rennleiter, Stewards, waren im nationalen Bereich oft so kleine Herrgötter. Nicht immer, aber sehr oft. Leute, die ich teilweise auch nie kennengelernt habe, weil die waren so gut wie nie da. Ja, vielleicht mal bei der Fahrerbesprechung, so von ganz oben einmal runter, so, na, ihr Idioten seid ja auch heute da. Ja, aber wir versuchen das im Supercup so zu leben, dass wir alle gemeinsam eine Mannschaft sind. Wir sind der Zirkus, der von Strecke zu Strecke fährt, also auch ne, die Rennleitung. Direktoren sind wir jetzt nicht, aber vielleicht versucht, ist dann der Peter Roberts der Löwendompteur oder so, ne, der jetzt sagt, ich bin hier, ich mache das Konzert, ich bin der Konzertleiter. Ja, so. Ja. Und Direktor ist dann der Olli Schwab vom Zirkus. Nein, und wir versuchen einfach, auch mit den Fahrern, die können mit uns reden, wir essen, wir trinken zusammen. Also wir haben da unser eigenes Office. Es kann immer zu jeder Zeit jeder bei uns rein, mit uns diskutieren, Fragen stellen. Und das wird eigentlich so gelebt. Und das ist eigentlich sehr cool. Also wir haben mit den Fahrern sehr wenig Probleme, aber wir haben einen guten Einfluss auf die, also und das klappt schon. Und die Fahrer, das ist echt toll. Wir haben inzwischen eine Mentalität, die cool ist, wenn die merken, also als Beispiel, ich würde jetzt dem Bernd vor einer Kurve in den Arsch hinten reinfahren und der kommt dann so ein bisschen quer und ich fahre vorbei, dann wäre das heute so, dass ich dann wahrscheinlich, bevor der Peter Roberts sich am Funk meldet, schon wieder den Blinker setze und sage, komm Bernd, war eine scheiß Aktion, fahr wieder vorbei. Weil die ja genau wissen, jetzt geht der Funk an. Ja, also ja. Wir sehen während des Rennens recht viel. Wir kriegen von jedem Marshall, jeden Kontakt kriegen wir mitgeteilt. Das ist manchmal sehr stressig, weil du hast plötzlich 8 Zettel da liegen. Und dann ist es mein Job meistens, der Richard Norbury kommt dann mit den Zetteln und sagt, bitteschön, die sind für dich. Und dann marschiere ich los und muss am Monitor mit einem Video-Operator spulen wir zurück. Wir können alles zurückspulen.
Ja.
Und dann sag ich beispielsweise, da war nix. Oder ja, das ist ein Fall für euch. Könnt ihr euch angucken, da war was. Ja. Dann gebe ich das wieder zurück. Und Naja, so läuft das heute. Aber wir haben wirklich, muss ich sagen, bei 32 Autos, wir haben viel zu tun, was aber in der Natur der Sache liegt. Wenn du 22 Autos hast, dann ist weniger zu tun. Und dafür, dass wir 32 Autos haben, ist es eigentlich recht diszipliniert. Und wir haben eine gute Kultur auch im Fahrerlager. Also die Fahrer stehen oft zusammen und quatschen und lachen. Und es ist nicht mehr so dieses wie früher so dieses Raufen so richtig und auch mal eine Klopperei im Fahrerlager ist ja, also seitdem ich dabei bin, hat es keine Klopperei gegeben. Früher gab es auch mal was auf die Nuss, gab es auch. Gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber...
Machen wir es besser nicht, gehen wir nicht drauf ein. Ich hab sowas schon mal gehört, ja. Also ich hab nie eine Klopperei gehabt.
Ich habe auch nie eine Klopperei
gehabt. Ich habe mir sagen lassen, es gab welche.
Ja, okay. Ja, das kann ja auch mal passieren. Ne?
Die aber auch mal lustig waren. Wenn dann der Betroffene, der von seinem Teamkollegen gehauen wurde, nach Zeugen gesucht hat, dann haben 75 Leute gesehen und 75 Leute haben es dann doch nicht gesehen. Das ist also auch ganz lustig. Ja? Und nach 60 Minuten wurde dann geklatscht. Der Fall ist erledigt, weil die Protestfrist abgelaufen ist. Das gab's aber immer schon. Ich meine, wenn wir, das ist aber auch heute vorbei. Du hast das, was auch nicht heißt, dass das gut war, aber das ist, früher war das schon mal alles ein bisschen lockerer. Da wurde schon mal im Fahrerlager ein bisschen herzerfrischender diskutiert. Das passiert heute nicht mehr. Nee. Alleine wenn ich bedenke, wie der Harald mit mir nach dem Rennen dann als Teamchef, wie der mit mir manchmal da stand, wie ein Terrier, ja, und dann sich da aufgeputzt, du stehst auf meiner Liste ganz oben, die wird abgearbeitet. Ja. Der Alte ist aber jetzt scheiße drauf.
Wer diskutiert heute mehr? Sind das die Fahrer oder die Teamchefs?
Teamchefs.
Die Teamchefs?
Ja, das, ja. Das ist okay. Politik. Viel Politik. Viele versuchen auch nach dem Rennen das Rennen nochmal neu, das Ergebnis nochmal neu zu schreiben. Und das liegt in unserer Hand, da das zu spüren, zu merken und dass wir da ein gesundes Maß finden. Aber es ist teilweise echt schade. Aber es ist halt wie überall heutzutage sehr viel Business, sehr viel Druck und jede Möglichkeit. Wir haben es ja in der Formel 1 erleben bisher. Ich meine, diese Geschichte in der Formel 1 letztes Jahr, wie Red Bull und Mercedes, wie die sich in allen Bereichen behakt haben. Keine Ahnung, heute wird gefordert, wir würden ganz gerne Funkkontakt mit dem Rennleiter haben, um die Dinge besprechen zu können. Das wird gewünscht und dann ist es so und dann ist es auch wieder falsch. Egal, was du tust, ist es falsch. Und das ist das, was mich so ein bisschen an meinem Job als Driver Advisor manchmal auch nervt. Da gibt's Teamchefs, die sagen dann zu dir, ich fordere, dass ihr das zukünftig so und so macht. Ich sag, na gut, dann okay. Wenn du jetzt meinst, ein Auto, was ganz leicht anrollt, wieder stehen bleibt, innerhalb seines Startpakets bleibt, also in diesem Kasten, wenn das jetzt für dich ein Frühstart ist und du willst das unbedingt so haben, können wir mal intern diskutieren, dann ist das so. Ja, und am nächsten Tag macht sein Fahrer das Gleiche, rollt an, bleibt stehen und dann kriegt er auch einen Drive-Thru. Flippt der Teamchef völlig aus, sagt er, was der Scheiß jetzt soll. Ich sag, du hast das gestern noch gefordert. Ja, aber, ich sag, nee, ohne aber, du hast das gestern gefordert. Ich sag, und heute wird es umgesetzt. Ich sag, das war dein Wunsch. Also egal, was wir tun, es ist immer falsch. Und du hast ja auch immer das Problem, wenn du da in so einer Verhandlung sitzt, es gibt in den meisten Fällen, wird es ja immer einen geben, der happy ist und der andere wird nicht happy sein. Aber was mich beruhigt ist, dass wir eigentlich, wenn ein paar Tage vergangen sind, die meisten sich so Szenen nochmal angeguckt haben oder vielleicht einfach mal eine Nacht drüber geschlafen und sagen, naja, okay, ist doch nicht so verkehrt. Wir haben auch manchmal Situationen, da muss ich auch ganz klar sagen, ich bin heute sehr, sehr vorsichtig geworden, wenn ich im Fernsehen Rennsituationen sehe und mir ein Urteil bilde und mich danach wundere, was da von der Entscheidung rausgekommen ist. Dann sage ich auch manchmal, hey, wie geht das denn? Aber das hatten wir auch schon ganz oft. Ich habe ganz oft die Bilder im TV gesehen, hatte da schon genau gesehen, für mich genau gesehen, was da passiert ist, hatte auch meine Meinung, habe mir eigentlich gedacht, so, das wird lustig heute, den werden wir mal die Hosen lang ziehen, so. Und dann guckst du dir plötzlich verschiedene Kameraperspektiven an, inklusive der Onboard-Aufnahmen. Jetzt haben wir auch Data-Recording drin. Und auf einmal merkst du, ey, die Bilder, das eine Fernsehbild täuscht. Das ist wirklich ganz anders gewesen. Und deswegen, ich werde öfter angeschrieben, habt denn da von Scheiß entschieden, wo ich sage, Leute, ihr könnt überhaupt nicht mitquatschen, weil ihr habt nur ein Bild. Wir haben ganz viele Bilder und da sind auch keine Idioten, die das auswerten. Das sind Leute bei, die ich wirklich absolut respektiere, weil sie echt Ahnung haben. Und dann kommen 5 Einwände, 5 Beobachter. Und das ist, also ich bin mit diesem Vorab-Urteilen, ne, bin ich extrem vorsichtig geworden. Ich bin auch immer ein Fan davon, dass wir nach einem Rennen die Dinge in Ruhe aufarbeiten, bevor wir im Rennen jemanden falsch bestrafen. Mhm. In all den Jahren haben wir einmal einen Fall gehabt, wo ich danach einen Fahrer angerufen habe und habe ihm gesagt, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben dich bestraft. Gott sei Dank ohne Konsequenz, also diese Zeitstrafe, die er bekommen hat, hatte keine Konsequenz aufs Ergebnis. Und da hat er gesagt, ja, ist dumm gelaufen, ich weiß. Ich sag ja, tatsächlich. Ja, es war echt schwer für uns. Wir haben da einen Fehler gemacht. Da ging es um Vorteilnahme, Abkürzen. Er hat langsamer gemacht. Seine direkten Gegner aber, die sind sich so in die Karre gefahren, in dem Moment, dass sie noch viel langsamer waren. Und auf dem Monitor ist er aber dann plötzlich grün aufgeploppt. Das war die erste Runde oder zweite Runde. Und da war er für uns viel zu schnell in dem Sektor. Er hätte eigentlich, also da haben wir ihm irgendwie 5 Sekunden gegeben dafür. Okay. Das war aber falsch. Es war definitiv falsch. Und dafür habe ich mich entschuldigt. Und da hat er dann gesagt, es ist alles gut gegangen, es ist in Ordnung. Und wir müssten jeden Tag, treffen wir 30, 40 Entscheidungen. Und das kann ja auch mal passieren. Ich sage, ja, so ist das tatsächlich. Ja, okay. Aber in der Summe, glaube ich, treffen wir gute Entscheidungen. Und wir haben auch eigentlich ein sehr gutes Echo von den Fahrern, dass das funktioniert. Das war bei Bernd damals anders. Da gab es das alles noch nicht so.
Echo gegeben. Wie ist das jetzt eigentlich? Müssen wir doch nochmal abschweifen. Natürlich, du fährst das Pacecar in der Formel 1. Wie ist denn das da eigentlich mit der Kommunikation? Du stehst da natürlich im Funk, aber du hörst nicht Feedback von den Fahrern, die sich beschweren bei ihren Teamchefs und sagen, jetzt sag mal den Pacecar, das soll mal ein bisschen schneller fahren und es kühlen die Reifen runter.
Nein, das könnte ich, aber es bringt mir in der Situation gar nichts. Ich habe nur Kontakt letztendlich bei allen Rennserien, die wir supporten. Von der FIA aus, das sind jetzt nicht nur Formel 1, Formel 2, Formel 3, also nicht nur alle FIA-Meisterschaften. Es ist seit eh und je auch der Porsche Supercup, den die FIA supportet im Safety-Car-Bereich. Jetzt seit 2 Jahren machen wir noch die W-Series, also die Lady, sag ich mal, ja, Frauenformel-Serie, die wir auch im Safety-Car-Bereich supporten. Und ich bin immer direkt mit dem Rennleiter und Deputy-Rennleiter verbunden, wo ich meine Anweisungen bekomme, auch die Anweisungen, dann fahr jetzt ein bisschen langsamer oder Safety Car Slow Down. Und dann geht halt teilweise, speziell in der Formel 1, das Gemecker los. Der Safety Car ist jetzt gerade zu langsam. Hat aber einen Hintergrund, weil die Rennleitung, also was auch Christian gesagt hat, die haben die Information in Turn 3, 4, 5, wherever, wo auch immer ein Unfall ist, da sind gerade noch Marshals da, da wird gerade noch irgendwas auf die Seite geschoben, dass wir dort in diesem kleinen Spot vielleicht vorbeikommen, dass wir das Rennen nicht abbrechen müssen. Das weiß der Fahrer hinter mir nicht. Da guckt der Rennleiter auch nicht hin oder da guckt auch das Team nicht hin, weil die sehen es ja auch nicht. Die haben ja immer nur das Live, also das Bild, das halt wahrscheinlich gerade auf dem Safety Car ist und auf dem Fahrzeug dahinter und erst so langsam fährt.
Es kann ja auch sein, dass gerade, Entschuldigung, Autos geborgen werden.
Genau.
Und wenn man dann so ein Gefühl dafür hat, sagt, ah komm, die brauchen vielleicht noch 20 Sekunden, dann ist das Ding hinter der Mauer, dann ist der weg, der Wagen.
Genau.
Dann kann es auch schon mal sein, dass man dem Safety-Car-Fahrer sagt, slow down, damit man nicht eine weitere Runde hinter dem Safety-Car fahren muss. Okay, also das sind auch so Timing-Geschichten, ja. Ja, aber gemeckert wird immer, da muss man...
Ich habe früher auch gemeckert. Also ja, ich war auch nie happy, wenn das Safety-Car draußen ist. Höchstens war... Es hat mir einen Vorteil gebracht, dass man wieder aufschließen können zum Beispiel.
Ist das nicht ein Albtraum für einen Rennfahrer, wenn du, keine Ahnung, vorne bist, bis aus dem Windschatten raus von deinem direkten Verfolger, hast dich frei, kannst frei dein Rennen fahren,
und dann wirst du ohne den Druck
und dann Safety, ja, Safety Car, boah, Horror, totaler Horror. Also ich fand ein Safety Car nie toll, weil das, doch, wenn du wieder aufschließen
kannst, war es cool. Ich wollte gerade sagen, Bernd ist auch für die Hälfte der Fahrer toll, für die anderen Hälfte ja, Albtraum.
Ne? Für 24-Stunden-Rennen, du hast einen Anschluss verloren, aber ja, bist irgendwo hast Reifenschaden gehabt, hast Boxenstopp
machen müssen. Übrigens auch ein spannendes Thema, wo du auch mitreden kannst. Also generell ist es ja so, dass ja viele, viele Fahrer aus dem Porsche Supercup auch international gefahren sind. Und auf uns hat man früher auch gern zurückgegriffen, hat Porsche, auf die Cup-Fahrer für 24-Stunden-Rennen Nürburgring. Hast du auch gewonnen
2000
damals. 2000 mit Phoenix.
Ja.
Bartels, Alzen, Heger.
Ja, genau.
Ja. Ja. Und ja, oder
Le Mans. Da waren drei Cup-Sieger auf einem Auto gesessen, plus Michael Bartels, der auch auf der Formel 3000 GT gefahren ist. Also vier sehr erfahrene Piloten damals. Ich war der Jüngste und das war auch von vornherein sehr erfolgsversprechend. Und A, wenn man nebenbei, was wir auch ganz vorher mal besprochen haben oder angesprochen haben, du bist so viel wie möglich Cup-Serien gefahren, also sprich Carrera Cup und Super Cup. Und noch nebenbei, wenn ein freies Wochenende war, bist du auf der Nordschleife noch Langstreckenpokal gefahren, weil klar, die Nordschleife war immer geil. An Porsche, es gibt nichts Besseres wie ein Porsche auf der Nordschleife. muss ich jetzt einfach mal so sagen, weil einfach das Ding hast du eingeschmissen, du bist ein Langstreckenpokalrennen durchgefahren, hast nicht mal Räder wechseln müssen, als ich damals mit dem 964er, da habe ich meine Sporen mehr verdient da oben und die Nordschleife kennengelernt, also relativ günstig gefahren, damals mit Wolfgang Destre, ich weiß nicht, ob Wolfgang kennst du wahrscheinlich, ja. Da haben wir selber getankt, also wir sind zu zweit angereist mit einem Auto. Ich bin gefahren, Boxenstopp, er hat den Rüssel reingesteckt, ich mich abgeschnallt, ich habe fertig getankt, er ist eingestiegen, losgefahren. Und so haben wir Klassensiege sogar da oben gefahren, damals noch S-Klasse. Und das war das gleiche Auto, wo dann 8 Tage später, wo der Wolfgang auch mal einen Carrera Cup gefahren ist. Also es war ein serienmäßiger Carrera
etwas schon, was Phänomenal. Was geil ist, immer schon, seit dem 964er angefangen, kann ich mich daran erinnern, also dass diese Cup-Autos auch immer weltweit einsetzbar waren. Mhm. In der Langstrecke, Club-Races, überall. Und es gibt halt nun mal sehr viele Fans auch dieser Autos, bis hin zu Sammlern, die sagen, ich will so ein Auto haben. Mhm. Es gibt also auch viele Leute, die so ein Auto kaufen, es von einem Team einsetzen lassen ein Jahr und dann halt auch sagen, okay, und am Ende des Jahres kommt es in meine Sammlung.
Und die verlieren nicht mal einen Wert, die
verlieren Autos, meistens keinen Wert.
Meiner ist viermal so teuer. Mein Siegerauto von 94 ist mir angeboten worden.
Ja.
Gar nicht so vor allzu langer Zeit. Und da hat mich jemand angerufen und gefragt, Bernd, ich kann dein Siegerfahrzeug von 94 dir besorgen. Hättest du Interesse in sowas? Dann habe ich gesagt, Interesse habe ich natürlich immer, wusste aber schon, was da auf mich zukommt oder wahrscheinlich auf mich zukommt. Ja. Und es war dann so horrend teuer, da habe ich gesagt, hey Leute, also es geht ganz einfach nicht. Es wäre zwar schön, ein 64er Cup-Auto in der Sammlung stehen zu haben, aber das geht nicht. Und wobei es war ein einzigster, sag ich mal, Gesamtsieg ist in der Meisterschaft. Aber das geht ganz einfach nicht.
Da lustig, bei mir auch. Ich kriege öfter mal E-Mails, wo Leute sagen, hey, ich habe dein altes Cup-Auto. Ja? Und ein Amerikaner hat mir auch mal geschrieben, ein 2,6er-Auto oder so. Und da hatte ich im Dash innen drin, da war so eine Kunststoffplatte, wo die Knöpfe dran waren. Da war genügend Platz. Und da habe ich damals von mir so einen Helmaufkleber drauf gemacht. Und darunter 10 Menzel. So. Und das konnte er noch erkennen, dass da mal ein Aufkleber drauf war, weil die Farben unterschiedlich waren. Vom Kunden hat er mich angeschrieben, ob ich noch so einen Helmaufkleber hätte. Ich sag, ja, ich habe noch so einen. Da habe ich ihnen das Ding nach Amerika geschickt. Okay. Da war er dann total glücklich. Hatte dann das Auto perfekt zu machen, hatte dann noch den Helmaufkleber rein. Ja, sensationell. Und ganz wichtig ist, dass der Super-GAU, die meisten wollen, wenn sie so ein Auto kaufen, der muss die Steinschläge haben, der muss die Macken haben, der
darf nicht lackiert sein.
Das Ding muss, also das erlebst du immer wieder, dass die Teams dann so im Herbst ihre Autos renovieren, die dann verkaufst, schneeweiß, dann sagt man immer, ich wollte doch mit dem Original Branding haben und die müssen verrammelt sein und wenn ich sehe, er leckt mich an den Füßen, was wir nach dem Rennen, ich meine, das war ja früher auch immer so Usus, wenn wir ausgestiegen sind, es hat ja gerumpelt und gescheppert im Rennen, es hat ja manchmal geknallt im Auto, wo du gedacht hast, boah, die Hütte muss komplett Fratze sein. Und dann steigst du aus, im Parc Fermé war immer so der Rundgang ums Auto, was ist dran? Ne? Und dann waren die Schweller wegrasiert, die Türen waren kaputt, die Seitenwände Fratze und die Stoßstangen sowieso vorne, hinten und so weiter. Was wieder ein Material zerstört hat. Und dann stehen dann unsere Sponsoren, Kunden, Gäste und sagen, oh, die schönen Autos. Ich sage, hey, wir machen Supercup. Ja? Hier wird nicht geweint, hier wird Racing gemacht, das ist normal. Aber was das manchmal scheppert. Und die Dinger laufen immer noch.
Bei, sagen wir jetzt mal, Schäden im Training oder Qualifying, da hat Porsche eigentlich alles an Ersatzteilen parat, oder?
Genau, wir haben immer einen Truck dabei, einen Teiletruck. Und das ist sensationell, wenn du da reingehst, da ist alles drin, was du brauchst.
Paradies für Schrauber.
Also Rohkarossen haben wir keine dabei, aber tatsächlich, du kannst ja am 992 Porsche, der Vorderwagen ist ja verschraubt und verklebt, hat man dabei. Das gleiche hinten auch, so aus dem Frame im Heckbereich, kann man austauschen. Passiert auch manchmal, dass die Teams das machen. Aber auch toll, immer wenn wir, sagen wir mal, Schäden haben, wo man sagt, okay, Chassis ist platt, dann ist es so, dass du ja in Weissach eine neue Karosse holst. Und die wird dann mit der Fahrgestellnummer versehen, mit der Nummer, die dein anderes Auto, das abgeschrieben ist. Da werden die Autos dann kaputt gekloppt, also da werden die Nummern rausgeschlagen, die Autos werden quasi stillgelegt. Das ist dann ein so und dann musst du quasi die kaputte Karosse abgeben und kriegst im Tausch eine neue. Und die Teams arbeiten dann teilweise, bauen die in 48 Stunden ein neues Auto auf. Das hatten wir in Monaco auch. Das ist ganz toll. Da stehen wir ja mal in Monaco in dem Zirkuszelt unten und da war ein Team, eigentlich mehrmals schon in all den Jahren. Dann haben wir ja donnerstags unser erstes Training in Monaco und dann hat einer das Ding platt gemacht, so richtig platt. Und dann holt das Team quasi eine Karosse. Oder es wird eine Karosse geliefert. Oder ich glaube, inzwischen ist es sogar so, dass teilweise im Hinterland schon eine Karosse steht. Ja. Ja. So, und dann wird diese Karosse gezogen. Die holt man dann. Dann müssen alle Teams mit unterschreiben, dass das okay ist, dass das Team das Chassis wechseln darf.
Okay.
Das muss der Rennleiter auch, die Rennleitung, ein grünes Licht geben. Dann und dann wird das Chassis neu aufgebaut. Es ist total toll zu sehen, wenn dann so eine eingespielte Mannschaft wirklich innerhalb von 24 Stunden, 36 Stunden so ein Auto komplett neu aufbaut. Sensationell. Dann schlafen die Jungs teilweise neben dem Auto mal eine Stunde, zwei, da machen die weiter und dann kommst du am nächsten Morgen in dieses Zirkuszelt rein und traust deinen Augen nicht. Dann steht da ein komplett neu aufgebautes Auto. Werden gerade vielleicht die Scheiben eingeklebt oder so, aber
ein paar Sponsoraufkleber drauf.
Ja, aber das ist toll und auch dieser Zusammenhalt, dass auch dann teilweise von anderen Teams Mechaniker sagen, komm, wir packen mit an oder so. Das wird schon noch, also das ist auch bei aller, wenn wir sagen, die Teams fighten hart, aber wir haben jetzt wirklich in den letzten zwei, drei Jahren auch mit diesem ganzen Corona-Themen, haben wir schon gemerkt, wenn es hart auf hart kommt, dass dann doch alle zusammenhalten, weil man sagt, das ist, ne, wir sind ein Zirkus, der am Ende des Tages eine Show bietet und wir können nur gemeinsam auftreten und nicht nur eine Gruppe. Und das ist schon cool und das klappt schon. Aber es ist auch für die Teams toll zu wissen, dass da ein LKW steht, wo alles drin ist. Ne? Ja. Und sensationell, die Logistik auch. Wir haben ja manchmal auch zwei, drei Rennwochen nacheinander. Und dann kommt dann da ein LKW ins Fahrerlager, ja, ein Spediteur. Und dann wird mit dem Gabelstapler wird dann Material abgeladen. Das war in Monaco, war das mal. Ich denke, was sind jetzt? Auf einmal standen da Berge von Material. Und die Jungs aus dem Teil-LKW, die waren am Lachen, haben gesagt, ja, wir haben genug Arbeit die nächsten Tage. Da haben die angefangen, vor Ort wirklich den LKW wieder aufzufüllen, weil sie wieder zum nächsten Rennen gefahren sind. Und sensationell.
Ist das eigentlich die Logistik dahinter? Müssen sich die Teams darum kümmern oder macht das auch Porsche zentral? Die Autos von Strecke zu Strecke fahren und so?
Nein, die Teams. Ein Team operiert total unabhängig, jetzt sage ich mal, von Porsche. Die haben natürlich die Vorgabezeit, wann sie das Fahrerlager aufbauen und bis wann sie auch weg sein müssen. Aber Anreise, Hotel, alles, das wird über das Team selbst verantwortlich, okay, für sich, ja, und für seine Sponsoren und Partner. Und dann, das, was dann am Event-Wochenende abläuft, ist natürlich vorgegeben von Porsche und Porsche bekommt dann die Vorgabe von der Formel 1, was Zeitpläne, sonstige Sachen betrifft oder Slots betrifft. Und
aber es ist perfekt organisiert, wirklich. Ja. Also es ist echt toll, wenn ich mir heute so, wir bekommen ja heute alles per E-Mail, früher gab es mal Faxe, wir bekommen dann schon so 10 Tage vorher unseren Einsatzplan für das einzelne Event. Und auch die Unterlagen bekomme ich auch, die Teams kriegen. Und wenn du dann siehst, wie genau diese Dinge getimed sind, also wann Anreisezeit ist, Aufbau Fahrerlager, dann technische Überprüfung. Jedes Team hat eine Uhrzeit, wann sie, wir haben ein eigenes Abnahmezelt hier im Fahrerlager, wann sie vor dem Zelt stehen sollen, wann müssen die Fahrer da sein, um Overalls, Helme und so weiter zu zeigen. Es ist alles perfekt organisiert. Und man muss ganz klar auch sagen, Markenpokale war ja auch früher immer viel Beschiss. Es wurde immer gefummelt. Und zu meiner Zeit wurde auch noch gefummelt. Zu deiner Zeit auch. Und du nicht.
Am Auto gefummelt, ja. Habe ich keine Ahnung davon, weil ich technisch einfach so schlecht bin.
Was hat ihr denn jetzt gemeint? Hallo?
Ja, ich weiß es. Keine Ahnung.
Ich hab natürlich von der Technik gesprochen.
Ja, okay.
Na, da wurde immer gefummelt.
Aber man muss heute sagen, die auch wieder durch die Technologie, die wir heute besitzen, ist Manipulieren der Autos unglaublich schwer.
Selbst aber geht es noch? Also wird noch gemacht?
Eigentlich nicht. Also wir haben ja Data Recording, wir können alle Daten aufzeichnen. Also wenn da jetzt ein Motor, der übrigens verblommt ist, wenn der jetzt plötzlich 15 PS mehr hätte, dann würde es nicht lange dauern, dass ein Techniker sagt, ich habe hier auffällige Beschleunigungsdaten. Da ist aber einer im Topspeed extrem gut. Da müssen wir uns mal mit beschäftigen. Und ich bin ja auch ganz nah bei den Leuten, ganz nah dran. Und ich sehe ja auch, wenn wir die Videoanalysen machen im Zweikampf, ja. Ja, sehe ich ja genau, was da passiert. Und alles, was ich da beobachte, ist gleich. Die Autos sind absolut identisch. Da passiert nichts. Wenn einer mehr Schwung hat, kommt er auch besser raus. Da hat er auch mehr, kann er sich im Windschatten ranarbeiten. Aber alles, was da passiert, ist irgendwo abhängig von dem, was sie tun, erkennbar und nachvollziehbar. Es hat keiner einen Motor, der jetzt beim Beschleunigen eine Wagenlänge wegfährt. Das gibt es nicht mehr. Die werden im Vorfeld gebremst, geprüft und von Porsche und dann werden die okay sind, dann gehen die raus, vorher nicht. Und Getriebe sind verblommt, es ist alles verblommt. Du kannst an den Autos Sturz verändern, die Höhe verändern, du kannst Spur verändern, wir haben den Flügel, wir haben die Stabis, die einstellbar sind, es ist trotzdem hochspannend, wir haben jetzt keine einstellbaren Dämpfer, das wäre dann zu teuer, aber Wahnsinn, wie kompliziert so ein Setup ist, die Zusammenhänge. Und dass ein Auto einfach besser funktioniert im Qualifying oder auf der Renndistanz. Luftdrücke ist ein Riesenthema. Ja,
das
ist
können die Fahrer machen, ne?
Das können die Fahrer mit den Teams zusammen alles entsprechend verändern, einstellen. Und da laufen wirklich gute Leute rum. Also die so von den Ingenieuren, die also dann so ein Auto betreuen, das sind jetzt, die haben alle nicht unter der Parkbank geschlafen. Das sind alles Typen, die richtig Ahnung haben und die auch dann, selbst wenn die, sagen wir mal, vielleicht Formel 1 gemacht haben oder DTM, was auch immer, die hier hinkommen und sagen, oh, hier muss ich warm anziehen, das ist hochkompliziert. Aber genau das ist es, du lernst hier unglaublich viel und diese Autos sind sehr diffizil und sehr, der kleinste Fehler im Setup, vielleicht 300stel zu viel Kaltluftdruck, 300stel sind im Heißzustand schon 600-700stel, ja nicht ganz, aber und dann hast du deinen Zieldruck komplett verpasst. Es ist unglaublich schwer, aber das ist eine geile Schule. Und nochmal, wer hier vorne fährt, der ist nicht durch Beschiss vorne, sondern der ist vorne, weil er einfach seinen Job richtig gut macht, mit dem Team natürlich zusammen. Mhm. Deswegen war das ja auch früher zum Beispiel, ich war ja schon Rennfahrer, ich bin ja nicht in den Carrera Cup oder Super Cup eingestiegen, so nach dem Motto, ich will Rennfahrer werden, sondern ich war ja schon einer, der Uwe Alsen auch schon. Also es hat auch viele gegeben, die, sagen wir mal, jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Werksdrive hatten, einen Werksvertrag, aber dann gesagt, dann fahre ich halt Super Cup. Das war aber die perfekte Befriedigung, die Ersatzbefriedigung, weil dort gab es super professionelle Teams, professionelles Marketing, Auftritt gut, die Marke ist stark und du triffst dort alte Kollegen wieder, die da auch, ein Heger war ja damals auch schon ein fertiger Rennfahrer, ein Harald Groß auch, ja. Die kommen da alle hin, weil sagen, das ist die Spielwiese, auf der wir Bock haben. Geile Autos, geile Vermarktung, es wird gerumpelt und es scheppert laut und knallt und da hatten wir alle Bock und das ist etwas, du hast quasi eine Heimat und wir haben aktuell auch Fahrer dabei, wo ich das Gefühl habe, die wollen gar nichts anderes machen wie Cup fahren, weil die fühlen sich da wohl, die verdienen da ein gutes Geld.
Das wäre die nächste Frage. Ja. Ihr wart auch Profis, als ihr es gefahren seid, oder? Ja. Also ihr habt da tatsächlich von den Serien gelebt, oder?
Am Anfang sicherlich nicht. Also ich habe mich zwar vielleicht gefühlt wie ein Profi, aber noch nicht so viel Geld verdient, dass ich davon habe leben können. Also es ist immer noch von
Sponsoren. Der hat immer 5-6 Millionen abgegriffen.
Türkische Lira, ja, türkische Lira aktuell. War halt jeden Tag dann bloß noch die Hälfte wert. Nein, Spaß beiseite. Die ersten 1,5 Jahre, also 93 die paar Gastrennen, dann 94 die komplette Saison, die waren bei mir jetzt nicht voll gecovert. Also ich war aufs Preisgeld wirklich angewiesen und habe mich auch jedes Mal darüber wahnsinnig gefreut. Ich glaube, das macht heute noch jeder Fahrer, der das Preisgeld kassieren darf. Ich bin dann als Profi 95 bis 98 für Mercedes gefahren, in DTM, ITC, für GT1 Weltmeisterschaft und bin dann 99 zurückgekommen mit einer ganz anderen Einstellung, mit einem ganz anderen Wissen nochmal, weil ich einfach mit einer Crew arbeiten durfte, sage ich mal, wo ich 20, 30 Leute im Team hatte, die sich vom Reifeningenieur, Motoringenieur, Getriebe, alles und bin dann wieder zurückgekommen in Supercup 99 und hatte ein viel anderes Wissen, ganz anderes Verständnis. Und bin dann zum Olaf ins Team gekommen, 99, mit einem komplett blanken weißen Auto. Ich habe zum Olaf gesagt, wir hatten in Winton in Australien, also wir hatten in Melbourne einen Auftakt. Ich bin vier Jahre lang nicht im Auto gesessen in einem Porsche und komme dann da rein und haben alle gedacht, jetzt kommt der Mailänder, ich sage jetzt einfach mal, dicke Hose, ist ja jetzt tolle Meisterschaften gefahren, jetzt ist er wieder bei uns. Dem hauen wir jetzt mal schön einer über die Pfanne und ich wusste, auf was ich mich einlasse. Und habe gesagt, okay, da musste ich mal richtig zusammenreißen und muss sofort wieder lernen, den, es war ja ein neues Auto, ich bin 993 das letzte Mal gefahren im Supercup 94 und dann im 996 wieder 99 angefangen. Und alle hatten ja schon Ahnung von dem Auto. Ich habe null Ahnung gehabt. Ja. Ich habe gewusst, das ist halt für mich immer noch ein Elfer. Und bin dann hinten aufgeschlagen, weißes Auto, kein Sponsor drauf, habe auch keinen Sponsor gehabt. Und setze mich da rein und habe mich wieder sofort erinnert, wie fährst du ein Elfer. Und war dann, glaube ich, im Training immer zwischen Platz 5 und Platz 2. Und alle so, okay, da kann das doch noch. Und sind wir nach Melbourne zum Auftakt gekommen. Letzte Runde, P3 gelegen. Wir haben Samstag ein Rennen gehabt. Das war dann das Meisterschaftsrennen. Sonntags ein Showrennen. Dann geht in der letzten Runde, Olaf ein bisschen geizig gewesen, geht bei uns allen vom Team, beim Huismann, Artelli und meiner Wenigkeit und bei Gindorf ist der Sprit ausgegangen.
Ja, der hat knapp kalkuliert, damit die Autos leicht sind.
Und für mich war das natürlich Worst Case, ja, weil dann war auch das Preisgeld weg. Ich bin dann, glaube ich, noch Sechster oder Siebter geworden. Habe mich dann also so halbwegs ins Ziel fahren können, mit Zickezack fahren und was man halt alles angewandt hat. Und sonntags bin ich Dritter geworden, aber beim Showrennen gab es kein Preisgeld. Kein Geld, ja. Und also ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, ich kann das noch, das kannst du umsetzen. Und ich habe einfach gewusst, wie fährt man so einen Elf und habe mich da voll drauf eingestellt, weil das hast du ja die Jahre zuvor auch jedes Mal. Du hast ein neues Auto bekommen bei Mercedes in jeder Meisterschaft. Alle waren natürlich vom Charakter ähnlich, aber trotzdem anders. Und dadurch, dass es Sprintrennen waren in der DTM und später bei der GT-Meisterschaft Langstreckenrennen, immer über 1000 Kilometer, hast du dich halt auch komplett umstellen müssen. Das kannte ich ja davor auch noch nicht so hundertprozentig. Und das hat mir dann auch wiederum den Schritt ermöglicht, mich schnell an was zu gewöhnen. Und Olaf hat den Rest dabei getan, weil gut, alle Meisterschaften oder viele Meisterschaften sind von ihm, seinem Team, sage ich mal, entschieden worden. Weil er genau gewusst hat, A, wie muss ich das Auto einstellen und B, wie muss ich den Fahrer so hinbekommen, dass er mit der Einstellung auch richtig schnell fahren kann. Und die Kombi war einfach für mich brutal gut.
Wo du gerade sagst, Preisgelder, es werden, glaube ich, diese Saison 700.000 Euro verteilt. Ne?
Ja, das war bei mir noch, zu meiner Zeit war das noch, ich glaube, wenn du 50.000 Mark hast, 94 verdienen können, ich glaube, dann warst du sogar Meister schon. Also die Preisgelder waren noch deutlich geringer. Ich, logischerweise auch die Kosten.
War eine andere Zeit, ja.
Ja, andere Zeit.
Autos sind auch teurer. Wie ist denn das eigentlich von den Fahrern her? Sind das alles heutzutage Vollprofis im Supercup? Weil ich glaube, es gibt auch diese Pro-M-Autos.
Das ist ein guter Mix. Also wir haben schon ein paar Fahrer dabei, die leben davon. Mhm. Die fahren dann Supercup, meistens noch nationales Porsche-Championat, um diesem jede Woche im Auto sitzen, dem nachzukommen. Du musst wirklich fahren, du musst ballern. Du musst immer wieder den neuen Reifen lernen zu nutzen. Wir haben eine Handvoll, die damit wirklich die Profis sind, die damit ihr Geld verdienen. Wir haben einige Fahrer, Talentpool oder auch Youngster, die halt wirklich den Weg nach oben suchen. Und dann ja bis zu den Jungs, die dann mal auch auf Profi-Level fahren, aber vielleicht dann doch irgendwas studieren und noch zur Schule gehen oder so. Das ist sehr bunt gemischt bis hin zu den Pro-Ams, die Amateurfahrer, die Gentlemen, in Anführungsstrichen, die aber gar nicht schlecht sind. Also die verlieren je nach Strecke 1,5-2 Sekunden auf die Top-Leute. Und wenn wir beide jetzt da einsteigen würden, dann würden wir wahrscheinlich uns hinten mit den Pro-Ams rumprügeln, weil das ist echt so schwierig. Das ist echt, oh nein.
Bernd wird sich wundern, dass er überholt wird. Mensch, würde um das Licht anmachen und sagen, was er kann.
Ich durfte dann nochmal, wo ich dann wirklich ein bisschen Muffe bekommen habe, ich bin ja dann 99, 2000 gefahren und bin dann beim Auftaktrennen in Bahrain, wo der Porsche Supercup auch, ich glaube, seinen Auftakt hatte oder ja. Das, den ja. Rest hatte, weiß ich gar nicht.
2,5 war
das. Genau, 2,5. Ja. Da bin ich gefragt worden, Bernd, kannst du dir vorstellen, das VIP-Auto, das Bahraini-Auto zu fahren? Und ich bin keine DTM mehr gefahren, ich war zwar noch related zu Mercedes als Markenbotschafter. Hauk hat gesagt, klar, kannst du machen, bist ja sowieso ein bisschen auch Porsche-Mann. Und dann habe ich gesagt, ja, komm ich her.
Aber der Haupt ist auch Karriere gehabt.
Genau, ja, richtig.
Und, haben wir dich verprügelt, glaube ich, ne? Oder?
Nee, und da habe ich mich wirklich, und es war, nee, hat mich nicht verprügelt. Pass mal gut auf, ja, hör mal zu.
Erzähl mal, ich weiß halt nicht mehr. Du bist, ich habe dich nicht gesehen im Rennen.
ich war Fünfter auf der Grid.
Echt?
Ja, ich war Fünfter bei der Startaufstellung.
Ich war, glaube ich, Zweiter bei dem Rennen.
Keine Ahnung, ich war so froh, dass das überhaupt funktioniert hat, weil Das war dann schon ein anderes Auto. Das war der letzte noch mit Handschaltung.
Nee, in Bahrain sind wir damals mit dem, das war der Auftakt für 9 und 7 damals.
Was 9 und 7? Aber es war nicht
sequenzielles Getriebe.
War das sequenziell? Okay, ja. Alles klar. Okay, gut, das weiß ich gar nicht mehr.
Wir haben die Autos dort quasi das erste Mal gefahren. Auch eine Woche vorher war ein Test.
Genau.
Richtig, ja, dann durften wir die ganze Woche in Bahrain bleiben.
Genau.
Richtig. Und dann, das war aber auch dann wahrscheinlich auch dein Glück, dass es ein flammenneues Auto war.
Ja.
Weil alle eigentlich bei Null anfingen, ne?
Ja. Und dann, aber beim Rennen lief gut. Ich war auf jeden Fall noch in der Top 10. Ich bin, glaube ich, 7. oder 8. geworden. Und war eigentlich mit der Leistung absolut zufrieden. Aber jetzt nochmal 15 Jahre später, oder noch mehr, dann nochmal einzusteigen. No way. Also ich bin mir sicher, wir würden da um Platz zwischen 20 und 30 rumfahren, weil du brauchst einfach die Übung, weil es auch so professionell geworden ist und du hast nicht mehr, den Speed hast du, aber du brauchst viel, viel länger, sage ich mal, das auch wirklich auszulohnen. Und die Fahrzeuge haben ja jetzt richtig Aero und es funktioniert auch wirklich alles. Ja. Den Reifen auf im Qualifying auf die einzelne Runde, was wir vorher schon gesprochen haben, hinzukriegen. Diese kurzen
Fenster, ne?
Ja. Du hast nicht so viel Trainingsmöglichkeiten hier am Rahmen. Also du musst wirklich richtig, richtig viel fahren, weil die Autos, einerseits bist du schnell auf einem hohen Level, aber dann die restliche klitzekleine Zeit, dass du wirklich ganz schnell bist, da brauchst du richtig viel Übung, Gefühl und da kommst du so schnell nicht hin nach ganz vorne. So Mittelmaß würde ich sagen, ja, kriegst du noch hin, aber alles andere drüber, da muss man jetzt...
Ein gutes Beispiel ist ja der Michael Ammermüller, der ja zu Recht dreimal Meister war im Supercup. Und dann Pause gemacht hat, glaube ein Jahr, zwei Jahre, kommt wieder, obwohl es das neue Auto war und so weiter, hat echt Schwierigkeiten gehabt, sich zu adaptieren, da wieder reinzukommen. Okay. Wenn du da mal ein Jahr, zwei draußen bist, du musst ständig fahren. Es ist echt auf höchstem Niveau. Das ist auch eine hohe Befriedigung, aber es kostet auch sehr viel Energie. Du musst echt massiv immer hart arbeiten, weil auch die anderen, es sind einfach viel zu viel Gute um dich herum. Wenn du nur ein bisschen locker lässt, ja, und irgendwas nicht passt, dann bist du nicht Zweiter oder Dritter, nein, dann bist du 15. Dann gucken dich alle an und sagen, was ist denn mit dem?
Ja.
Ja. Und das macht die Sache auch so schwer, wo auch sehr viel Druck im Kessel ist. Ich merke das ja auch bei den Fahrern, diese Unzufriedenheit, wenn die Leistung nicht passt, warum auch immer die Leistung nicht passt. Dann spürst du auch, dass die dann im Rennen noch schon mal sich beweisen wollen, irgendeine Aktion reiten, auch eine Verzweiflungstat, wo du sagst, naja, das ist dem geschuldet, was der jetzt gemacht hat, weil der einfach nicht die Leistung bringt, die er sich erwartet hat, die man von ihm erwartet. Schwierig.
Und was noch dazu kommt, die Fahrzeuge sind heute, die neuen Generationen, sind einfach viel, viel fahrbarer.
Hinweis.
Die Technik, die Engineering und das spricht, glaube ich, für alle Sportwagen-Serien. Aber Porsche ist da, glaube ich, sicherlich von seiner in den ganzen Cup-Serien weltweit, der hat so viel Erfahrung, dann nochmal ein Cup-Auto draufzulegen, jetzt wie mit dem 992, wo dann nochmal ein Schritt nach vorne ist. Man denkt ja immer so, also schneller geht's jetzt irgendwann mal nicht mehr. Und dann aber doch nochmal so ein Hammerteil auf den Markt wirft und alle können schnell damit fahren. Und wie gesagt, halt nur die klitzekleine Creme de la Creme fährt halt nochmal 2, 3, 4 Zehntel schneller. Und die fighten dann auch logisch darum. So ein hohes Standard zu kreieren, ist natürlich schon absolut High Performance. Und das auf so einer breiten Fläche aufzustellen, ist der Key, sage ich mal, um auch viele Fahrer in eine gute Position zu bringen, um ein Aufbauprogramm zu starten, die dann später andere Serien bestreiten für die Marke Porsche oder auch für andere Marken und international erfolgreich sind.
Das ist ein guter Hinweis. Man verliert natürlich keine Zeit mehr beim Schalten, weil du keine H-Schaltung hast.
Früher haben wir wirklich,
durch, ne?
Als wir angefangen haben, gefahren? Ja. 9 und 6 war noch ein 6-Gang-H-Getriebe. Wir haben pro Saison bestimmt 5 Getriebe aufgearbeitet.
Ich weiß noch, ich bin von Wolfgang Lang 99 kurzfristig noch Carrera Cup gefahren, neben dem Supercup, was natürlich super geil war.
Sind wir gegeneinander gefahren?
Genau, da habe ich ja mal eine Zeit lang die Meisterschaft sogar eingeführt, bis ich dann mal irgendwie ein bisschen Bock gebaut habe. Ja, ich war, glaube ich, im Salzburgring. Aber ich habe in Misano, habe ich 3 Getriebe verschossen. Keine Ahnung, was Wolfi da eingebaut hat bei mir jedes Mal. Ich weiß es nicht. Ich habe davor noch nie ein Getriebe kaputt gemacht gehabt. Ich bin im freien Training, ich glaube, 3 Runden gefahren. Ich kannte Misano 0. Im Qualifying bin ich 5 Runden gefahren, bin auf Pole gestanden. Im Rennen gewonnen und in der Auslaufrunde war das nächste Getriebe kaputt.
Das war noch
super. Also der absolute Lukas Luhr, meine ich, wäre Zweiter gewesen, der später die Meisterschaft gewonnen hat.
Das war, die Getriebe waren und vor allen Dingen mit Verschalt,
dass ja, man
die falsche
ja
auch Ebene nicht, kommt. Die Motoren damals, heute auch noch, man muss ja wirklich sagen, ist ja ein Serienmotor. Ne? Der Motor in dem Auto ist ja, der jetzt gerade aktuell verbaut ist, ist 1:1 genau wie wenn du jetzt im PZ Hamburg dir einen GT3 bestellst, ist absolut der identische Motor. Mhm. Die Motoren sind ja extremst robust. Also Motorschäden haben wir in 30 Jahren eigentlich, wenn es Motorschäden gab, immer mit Eigenverschulden, also überhitzt, weil falsch Kühler kaputt oder dann doch mal radikal überdreht. Aber die Motoren sind eine Bank, die halten, die gehen nicht kaputt. Also wir hatten noch nie Theater mit Motoren.
Und bei mir, wir haben 99 halt damit angefangen, sage ich mal, also ich dazugekommen bin, ich habe nie gekuppelt.
Genau.
Also beim Zurückschalten, beim Hochschalten, bumm, da ist ein Ding
so schnell. Deswegen haben wir auch immer die Klinge getötet.
So schnell
reingeklopft. Wir haben nur das Gas angelupft und dann die Gänge durchgerissen. Und dann, jetzt konnte es aber auch schon mal passieren, dass du, wenn du auf Bodenwellen oder so, dass du dann doch mit dem Hebel mal dann von 3:4 vielleicht, von 3:2. Und dann hat das da hinten drin aber ganz schön gerumpelt. Und das wollte ich eigentlich sagen.
Ist mir nie passiert.
Ich glaube, mein ja, du bist ja auch Mercedes-Fahrer gewesen vorher.
Wir haben nur am Hebel ziehen müssen.
Und da habe ich auch einmal meinen Rekord, war glaube ich bei 10:4 oder so, ja, Data Recording. Und dann sind die Jungs hingegangen und haben einen Druckverlust gemacht und war okay. Dann haben die Endoskop reingehalten, die Ventile, alles ist gerade. Also es sieht gut aus. Okay, wir feuern nochmal neu ab. Motor lief immer noch. Ja. Aber die Motoren waren extrem robust. Das war auch gut so. Also was früher immer kaputt gegangen ist, das war aber gewollt. Wenn du dich verschaltest, haben die Kupplung kaputt gegangen. Die Kupplung haben sich verdreht. Ja, okay. Die Energie ist nicht zu 100% in den Motor rein, sondern im Vorfeld hat die Kupplung quasi den Geist aufgegeben. Und naja, ich muss aber noch eine geile, weil wir auch mal zum Lachen haben wollen. Ne? Ich habe eine super geile Geschichte. Sensationell, da lachen wir uns heute noch kaputt drüber, weil du Bahrain angesprochen hast. Bahrain war 2005, 2006, ich glaube auch 2007, bin mir nicht sicher, war damals immer Saisonauftakt für den Supercup. War ja ein weiter Trip, ne? Die Autos, den Flieger da runter und da hat man meistens immer die Woche davor, hatten wir dann 2 Tage die Strecke vor der Formel 1. Das war dann auch unser Saisonauftakttest quasi vom Supercup. Und dann blieben die Autos dann in der Woche, wurde alles vorbereitet. Ganz nett. Naja, und jetzt hatten wir damals, der komplette Supercup hatte eine Maschine geschartert. Also Porsche hatte ein Flugzeug. Mhm. War irgendwie eine Condor oder so, Treffpunkt Stuttgart Flughafen. Dann war morgens um 5 Uhr der komplette Terminal voll, nur mit Supercup. Man hat sich den ganzen Winter nicht gesehen. Hallo, wie geht's? Und war immer ganz nett. Und dann sind wir da runtergeflogen, na wunderbar. Und war natürlich eine super lockere Atmosphäre. Und da war alles easy going, ne, in dem Flieger. Weil war ja eine große Familie. Selbst die Cockpit-Tür war offen. Also der Pilot hatte Spaß. Also nichts hier mit 9/11 und die Tür ist verschlossen. Es war alles take it easy. Naja, und jetzt kommt aber der Burner. Ne, eine Woche später, ja. Wir sind ja dann da lang geblieben. Wir steigen in der Flugzeug. War genau die gleiche Maschine mit der gleichen Crew, der gleiche Pilot, alles, die gleichen Stewardessen. Es war so ein Welcome Back. Ne? Und alle haben gelacht und sind dann nie wahr. Ne? Das ist der gleiche Flieger. Und naja. Und dann passiert Folgendes. Ich bin so in Reihe 4 gesessen oder so. Und dann ist einer von meiner Mannschaft, unser Ingenieur, der Frank damals, der hat ganz gern geraucht. Dann ist der auf Toilette gegangen und hat sich eine Kippe angemacht. Ist natürlich vorne im Cockpit alarmlos gegangen, Rauchentwicklung und so weiter. Und dann hieß es dann, wir sollen sofort aufhören mit dem Scheiß hier rauchen und so. Okay, ich habe ja direkt gewusst, wer es war. So. Und dann, naja, ich sag, Frank, hör auf. Ne? Ja, okay. Nach einer Stunde ist er wieder rein, hat sich wohl einen Pappbecher mitgenommen und hat gemeint, wenn er sie jetzt anmacht, dann, ne, so. Aber es ist der Alarm losgegangen. Vorne und dann habe ich auch mitgekriegt, weil ich konnte ja da reingucken, wie die dann mit den Stewardessen diskutiert haben und so weiter. Und jetzt passiert etwas, was eigentlich undenkbar ist heutzutage. Ja, da sagt auf einmal der Pilot, hallo zusammen, so jetzt, er muss jetzt mal ein Machtwort sprechen, so geht das hier nicht weiter mit der Raucherei. Ja, also er fordert maximale Disziplin und es hätte jetzt schon wieder der Rauchmelder angeschlagen. Er würde aber einen allgemeinverträglichen Vorschlag machen. Ab sofort dürfte geraucht werden. Aber nur vorne, wo die Stewardess, also direkt hinterm Cockpit, ab da würde man eine Raucherzone einrichten. Ja. Und also wer rauchen will, soll bitte nach vorne kommen und dann kann er bei den Mädels und hinterm Cockpit kann er sich mal eine anstecken. In dem Moment hast du gehört, wie überall die Gurte aufging. Und dann sind da, keine Ahnung, 50 Leute nach vorne gestürmt und gefühlt hat das Ding einen Sturzflug eingelegt. Die mussten sofort erstmal die Höhenruder, die entgegenhalten. Und dann war ich da vorne wirklich, ich dachte, ich wäre in der Kneipe. Das kannst du dir nicht vorstellen. Denn dann wurde da gesoffen, ja. Ja, gesoffen und geraucht. Es war herrlich. Und du kennst die auch alle. Und dann hast du ja auch mal ein paar geile Typen bei, auch von einem Mechaniker. Und da wurde da Musik angemacht vorne. Ich habe echt gedacht, ich bin hier in irgendeinem Ferienflieger in den 70er Jahren. Sensationell. Dann sind wir dann in Stuttgart gelandet. Ich dachte, einige konnten nicht mehr Auto fahren. Aber unfassbar, oder? Geil, herrlich. Oder? Ja. Toll. Ja. Ich habe gestunken, als wenn ich in der Kneipe gewesen wäre.
Wie man es früher hatte, ne? Racing wie früher.
Aber früher musste man, glaube ich, wenn man rauchen wollte, immer ganz nach hinten. War doch früher ja. Immer ganz hinten.
Hinten waren die Raucherdinger, ne? Die
ja, ich rein, bin, ja. Ich bin Anfang der 90er Jahre bin ich mit einem Kettenraucher das öfteren Mal nach Daytona geflogen und in die Staaten rüber und der ist immer hinten gestanden. Wir hatten relativ weit vorne mal einen Platz, aber der war einen kompletten Flug über den Atlantik, war der immer hinten in der hinteren Abteilung. Vielleicht waren die Stewardessen auch nur so. Keine Ahnung.
Wahrscheinlich, oder?
Ja, nee, wir hatten schon ein paar lustige Sachen bei. Ein geiles Ding war auch mal 2005, ja, ich glaube 2005 oder 2006 war es, in Hungaroring, Ungarn, gab es ein Techtelmechtel zwischen zwei Fahrern, ist egal wer. Und dann, ich habe mich gefreut, weil ich habe zwei Plätze gewonnen dadurch. Ja, und dann in der Auslaufrunde sind diese beiden Autos an mir vorbei. Ich dachte noch, oh, die haben es aber eilig, ne? Ja. Und kommen dann ins Fahrerlager reingefahren, ganz langsam, es war schweineheiß. Und wundere mich, dass das eine Auto im falschen Zelt drin steht. Also das Auto, was abgeschossen worden ist, stand im Zelt von dem Team, von dem Fahrer, wo abgeschossen worden ist. Und dann denke ich mir, was macht die Karre denn von dem beim Walter Lechner im Zelt? Macht ja gar keinen Sinn. Und habe mich dann gewundert, dass der Zeltboden von dem Zelt bis an die Decke ging. Da ist der Fahrer, egal wer es war, ist wutentbrannt in das Zelt reingefahren, hat auf dem Zeltboden eine Vollbremsung gemacht. Die Böden sind ja nur so locker ausgelegt, so Plastikböden. Ja, klar, ja, ne? Ja. Und dann hat er quasi diesen Zeltboden so mit einem Resttempo von 30 km/h oder so, hat er das durch das Zelt, der ist dann hoch zur Decke und das sah also, was du bis dahin kannst, was ist denn hier? Das hat gar nicht, du versuchst ja zu kapieren, was siehst du jetzt, wie kommt sowas zustande? Und dann gab es auch ein Handgemenge danach mit Krankenwagen und so weiter, ja. Und wo aber nichts war. Der Krankenwagen war nur Show. Und dann kam noch ein Krankenwagen, weil der andere hätte dann ein Schleudertrauma gehabt von dem Unfall. Wir saßen gegenüber in der Hospitality und haben uns kaputt gelacht, ja. Und haben uns gedacht, Alter, ey, die Muppet-Show ist ja ein Scheißtrick dagegen. Aber es war halt lustig irgendwie. Und heute alles undenkbar, weil du jede Szene ist heute mit Kameras natürlich, ja, also heute wird ja ein junger Mann eigentlich dazu erzogen, dass er seine Emotionen bremst.
Ja.
Früher gab es auch öfter mal, auch im Park von mir, mal ein herzerfrischendes Gespräch. Mhm. Das heute sagst du nicht mehr.
Vorbei.
Das ist vorbei, gibt's nicht mehr. Ja. Weil irgendeine Kamera mitläuft. Und früher ging es schon des Öfteren mal zur Sache, wo ich gesagt habe, pass auf, Kollege, ich freue mich auf nächste Woche. Ja. Und dann machen wir das mit dir auch. Das geht einwandfrei. Und wenn du heute nur ansatzweise in Revanche-Foul androhst, da ist ja schon,
ja, Gottes Willen, über drei Reihen nach hinten gesetzt. Ne?
Ja, das ist ja heute mein Job.
Das wird ja heute davor schon ausdiskutiert, was dann nächste Woche.
Ja, es gibt aber immer noch Situationen, wo ich dann schmunzle. Also zum Beispiel, sagen wir mal, der Bernd würde mir jetzt in die Karre fahren, ja, und in der nächsten Ecke verbrate ich ihm auch eine und feile noch den Spiegel weg. Dann kannst du davon ausgehen, dass ich als Driver Advisor, so ein bisschen old school, dass ich dann vielleicht schon mal sagen würde, ach mein Gott, die haben es doch wunderbar untereinander geklärt. Das ist doch okay. Jetzt wäre mir wichtig zu sehen, wie kommen die nach dem Rennen miteinander klar. Dann muss man das schon mal aufarbeiten, sagen, hey Freunde, wir haben es gesehen. Du hast angefangen, du hast dich gewehrt. Und seid ihr beiden in Ordnung miteinander oder geht das beim nächsten Rennen weiter? Und oftmals haben die sich auch schon ausgesprochen, liegen sich in den Armen und sagen, nee, war geil heute. Wir haben das geklärt. Haben
schon wieder gegenseitig Fotos auf Instagram geladen.
Ja, wir haben das echt oft öfters gehabt. Dann kommen die Fahrer rein, die haben eine Anhörung. Und dann kommen die Fahrer wirklich, hatten wir auch schon mal so Arm in Arm rein und sagen, also nur zur Information, wir sind okay. wir sind uns in die Kiste gefahren, aber wir sind fein miteinander. Wir haben das besprochen. Es ist alles in Ordnung. Wir haben kein Problem miteinander. Alle gucken sich an. Ja, okay, gut.
Okay. Gibt's ja, aber das gibt's ja überall. Ist ja natürlich so ein bisschen Mentalitätssache.
Ja. Oder es gibt auch oft Teamchefs, die dann nach dem Rennen Wut entbrannt. Hast du das gesehen, was da gerade? Ich sag, ja, ich guck's mir an. Ja, also ich bin damit gar nicht einverstanden und ich werde auch gleich den Protest einlegen kommen. Und dann am nächsten Rennen sagt man dann, wo war eigentlich der Protest? Naja, ich habe mir die Bilder nochmal angeguckt und dann die Story, die mein Fahrer mir erzählt hat, mit den Fernsehbildern abgeglichen und wollte das dann doch ja, nicht. Passt ich sag, das. Okay, das ist schon manchmal lustig. Ne?
Ja. Aktuelles Beispiel, Oldschool. Gut, die sind beide jetzt nicht so alt, aber trotzdem ältere Generationen der Formel 1. Fernando Alonso, Lewis Hamilton letzte Woche in Spa sind sich gegenseitig in die Karre gefahren. Lewis hat ein bisschen zu früh reingezogen, hat sich auch direkt entschuldigt. Alonso direkt am Funk natürlich gesagt, der Typ kann nur aus der ersten Reihe starten. gestern sind sie im Paddock zusammengestanden. Er hat von Lewis eine Kappe bekommen mit Sorry, Fernando. Und das Ding war geklärt. Ob sie jetzt sich im Arm gelegen sind, das haben wir dahingestellt, aber sie haben drüber geredet. Die sind ja auch jetzt oldschool bisschen schon.
Ja.
Und das Ding ist ja, gegessen. Also genau. Da ist jeder so viel Profi und das gibt's heute auch. Das hat's damals schon gegeben. Also das ist immer so ein bisschen wiederkehrend. Aber früher waren vielleicht die verbalen Attacken dann doch noch ein bisschen
heftiger, oder?
Bisschen heftiger.
Ah, ja, glaube ich.
Ich hatte einmal,
aber cool. Ich finde sowas toll.
Die Story habe ich schon mal erzählt. Ich hatte, glaube ich, auch mal 2.5 oder so war das am Nürburgring, so 2.6. Supercup, Dunlop-Kehre unten, fährt mir letzte Runde der Uwe Ahlsen in den Karton hinten rein und Auto kommt quer und ich hatte auch schon keine Haftung. Meine Räder waren durch, ich habe die überstresst. Ich habe mit dem Angriff auch gerechnet, habe die Tür schön zugemacht und er gibt mir dann so im Scheitel eine, Auto kommt quer und während es quer kommt, ich hatte schon den zweiten Gang drin, alles war schon bereit zum Rausbeschleunigen, er gibt mir eine, ne, und so ein Klassiker. Und dann habe ich ihm im Drift einen Stinkefinger gezeigt, ja, und habe mir geschworen, du kommst nicht vor mir ins Ziel. Und habe ihn dann auch dann da hoch zu Michael Schumacher S schön Richtung Wiese und so begleitet und so war alles in Ordnung. Und dann im Park von mir, total gut, da kommt der irgendwie zu mir, sagt er, Mama, geil. Ich sag, war das geil. Ich fahr dir in die Karre und du zeigst mir den Stinkefinger und trifft es quer vor mir her, das muss man auch erstmal können. Ja, was ich dann klasse fand, ist, wie er sich darüber gefreut hat, dass ich ihm einen Stinkefinger gezeigt habe. Ja, heute würde es ja schon unter Umständen allein durch den Stinkefinger eine Sportstrafe kriegen. Ne? Also hatten wir in den letzten Jahren auch keine, war früher normal, war in der Formel 1. Ja. Ich erinnere mich, Frenzen, Coulthard waren auch so Sachen, wie er ihm so, der dreht ihn weg und er zeigt ihm beim Vorbeifahren noch einen Stinkefinger.
Ich finde auch
so.
Ein bisschen weniger Political Correctness.
Ja, mein Gott.
Irgendwie gehört das
wir dazu. Wir machen uns doch nichts vor. Natürlich ist das nicht in Ordnung, aber auch die Kinder wissen, Gott. Die wissen, was das bedeutet. Auch so Schimpfwörter, die mit SCH anfangen. Entscheidend ist, du hast selber Kinder, die sollen das ruhig wissen, was das ist. Sie sollen nur lernen, wann benutzt man es und wann nicht. Das ist das Entscheidende, oder?
Ja,
ja, das ist doch wichtig, dass wir einfach es im passenden Moment. Und ich finde, das ist ein passender Moment. Wenn mir einer in die Karre fährt, dann ist das für mich ein passender Moment.
Richtig. Jawohl. Apropos passender Moment, Mensch, ich bin ganz stolz, dass ich euch beiden hier 1,5 Stunden belämmern darf an einem Rennwochenende, wo ihr ja wirklich auf glühenden Kohlen eigentlich sitzt. Wie geht's jetzt bei dir weiter? Wir haben jetzt Freitagmittag. Vor so einem Rennen, was machst du jetzt noch? Du fährst noch die Strecke in Ruhe ab, um sie zu trainieren, ne?
Habe ich schon. Ich schaue übrigens nicht immer hier zum Fenster raus von deinem wunderschönen Zimmer hier oben, weil mich das langweilt, was Christian sagt. Ich finde es nur erstaunlich, dass es so viele Holländer gibt.
Unfassbar, oder?
Die Schlange
hört an orange gekleideten Menschen, die alle zur Strecke laufen. Das sehe ich schon den ganzen Morgen.
Ich bin total geflasht. Nee, also ich gehe jetzt rüber ins Fahrerlager und schaue mir wirklich mal an, wie viele Menschen da in einem Stadion drin sitzen, weil wir kennen die Rennstrecke seit 30 Jahren, gefühlt, wenn nicht sogar noch länger. Und das ist wirklich jetzt hier ein Rekordwochenende. Und also was Besonderes, muss man wirklich sagen, auch für mich jetzt, weil ich in der Formel 1 seit 23 Jahren unterwegs bin, aber das Wochenende ist hier, glaube ich, wirklich was Besonderes, weil Full House, alles in Oranje.
Wir kennen das von Schumi, von früher, ne? In Deutschland.
Ja, aber ich glaube, das ist hier noch mehr geflasht. Also ja, ich glaube wirklich, das übertrifft es noch mehr.
Anders, ja.
Die feiern das hier nochmal.
Es gibt auch, ich meine, in Spielberg gab es Diskussionen, dass da irgendwie ein paar Fans sich daneben benommen haben.
Ja, aber
das da waren 300.000 Leute.
Also, nur ein paar ganz wenige.
Ja, in jedem Dorf wohnt ein Trottel. Ja, ja. Und bei 300.000 Zuschauern, da gibt es auch mal 5 Trottels. Aber ansonsten muss man sagen, egal in den letzten Jahren, seitdem es diesen Verstappen-Boom gibt, egal wo wir waren, wo die alle immer sind, ob es Spielberg ist,
Spa. Holländer sind überall auf der Welt.
Ja, aber die Fans sind gut. Die machen, ja, cool. Die machen immer die gute machen Stimmung. Die sind ja immer lustig, ja. Auch wenn du hier am Fahrerlagereingang, da ist ein Typ, der ist wie bei Baywatch, der sitzt dann da oben auf seinem Sessel da ganz oben, so wie die beim Tennis da, die Schiris. Ne? Ja. Dann hat der dann da sein Megafon und dann heizt er die Leute an, der quatscht die an, ne? Na, geht's dir gut und so, und dann labert er mit denen. Da ist eine Stimmung, also du brauchst noch nicht mal eine Eintrittskarte, es ist echt lustig hier draußen, gut, ja, vor der Tür. Und es ist eine super Stimmung und der Bernd hat recht, es ist toll und das muss man mitnehmen. Das Schlimme ist für uns alle immer nur An- und Abreise, weil du nie genau weißt, was kommt jetzt. Aber das organisieren die sehr gut. Und bevor du mich jetzt fragst, mein Job ist gleich, wir haben gleich Drivers Briefing.
Ja.
Da wird unser Renndirektor, der Peter Roberts, mit den Fahrern in ein paar Sachen aufarbeiten, die wir beim letzten Rennen hatten. Es ging wieder hoch her, nichts Schlimmes, aber man muss... Es ist halt wichtig, den Fahrern immer zu erklären, dass wir mehr sehen, wie sie glauben.
Ja.
Wir sehen wirklich viel und manchmal schnappe ich mir die auch und sage, hey Chef, ich habe Onboards gesehen von dir, was war denn da? Ich sage, du weißt genau, was da war. Ja? Ich habe es aber gesehen. Ich sage, Big Brother is watching you.
Furchtbar.
Und da werden wir jetzt gleich dann Briefing haben. Dann
sitzt du auch noch am Ende der Kamera.
Dann haben, also, haben wir heute da, noch Practice, also ja, freies Training. Und da gibt es meistens auch schon ein bisschen was zu tun. Und ja, beim Großen und Ganzen sind das liebe Kinder. Okay. Ist alles in Ordnung.
Ich habe meine Frage immer noch nicht beantwortet, weil Christian, wenn der anfängt, hört er nicht mehr auf. Ne? Ja.
Und zwar die zweite Frage vor anderthalb Stunden.
Nein, Quatsch, Spaß besser. Nee, für mich ist Freitag eigentlich ein relativ cooler Tag, muss ich sagen. Deswegen kann ich auch sowas wie jetzt,
okay,
wir gerade machen, auch relativ gut einplanen. Ich habe heute Nachmittag nochmal so ein paar Mediensachen. Das ist so, Freitag immer mal ein Medientag. Wir hatten heute Morgen schon einen Track-Test, einen ganz kurzen. Heute Abend noch Formel-1-Fahrerbesprechung. Ich könnte auch in der Porsche Supercup-Fahrerbesprechung teilnehmen. Bringt mir aber jetzt nicht wirklich so viel, weil es doch dann ja auf der separaten Seite ist. Safety-Car fahre ich logischerweise für den Porsche Supercup, ist fest im Programm. Also Sonntag seht ihr mich normalerweise auch vor dem Feld mal ganz kurz und hin und wieder auch
treffen
mal.
Wir uns auch meistens
da, treffen wir uns dann die ganze Zeit. Und der Porsche Supercup, wie gesagt, der beschäftigt mich ja auch so ein bisschen. Ist man hin und wieder im Einsatz. Und ab morgen komplett die ganzen Rennserien covern, wieder ein Test.
Du sitzt die ganze Zeit im Auto, ne?
Ich sitze die ganze Zeit im Auto. Ja, ja, also es gibt Rennserien, da macht es, das ist hin und wieder mal langweilig. Und Porsche Supercup ist es nie langweilig, das ist ja das Geile dran. Ja. Den mache ich auch meistens alleine, also ich habe nie mal einen Beifahrer dabei. Da bist du dann voll fokussiert, hörst Peter in der Rennleitung. Ich könnte theoretisch auch mit dir, du sitzt ja auch drin, mit dir auch reden, aber da ist ein Deputy nebendran und mit dem kontaktiere ich dann. Der hält mich auf dem Laufenden. Ich gucke das Rennen dann im Fahrzeug,
hast du auch Monitor.
Ja, ja, klar. Okay, ja. Monitor, GPS-Mapping, alles vorhanden, was ich brauche, um die wichtigen Informationen zu bekommen, die ich erstmal abdecken muss. Aber das Go macht dann die Rennleitung und da hörst du hin. Klar, logischerweise den Supercup verfolgen und dann sonntags arbeitet man halt alle Rennserien ab vom Formel 3, Formel 2, Porsche Supercup, Primetime, sage ich fast mal, direkt vor dem Drivers Parade in der Formel 1 und dann nachmittags nochmal das Formel 1 Rennen und dann ist für mich schnell nach Stuttgart zurückfliegen und dann glücklicherweise oder sehr häufig treffe ich dann die Porsche Crew auch wieder, also ja, zumindest die in Stuttgart ihren Homeplace haben und ja, ist immer ganz, ganz gut. Also,
Bernd trotz, ist auch oft bei uns im Fahrerlager. Also, ne, das ist
ja man also ist schon nach, immer nach 30 Jahren. Ja, ich fahre jetzt 35 Jahre wahrscheinlich, bin ich mit Porsche schon rumgefahren das erste Mal und man fühlt sich immer noch als ein Teil der Familie und deshalb bin ich auch heute hier und kann von damals erzählen und ich hoffe, das ist noch viele Jahre so, weil es ist einfach schön und als Rennfahrer oder als Autoliebhaber, was ich auch bin, und 911er, ja, wenn es geht und 911er in der Garage zu haben, ist schon richtig cool.
Ja. Und ich schaue die ganze Zeit schielig, ganz neidisch auf deinen Pass, den du umhängen hast. Pitlane All Times 2022. Ich glaube, das ist die wertvollste Eintrittskarte, die man in der Formel 1 haben kann.
Ja, ich kann nicht ganz mithalten.
Ja, ich habe Porsche gehabt.
Ich habe Paddock.
Paddock, ja.
Aber mit der Ergänzung, dass ich nie Rennleitung rein darf.
Okay, ist auch nicht schlecht.
Also das ist so ein Ticket. Klar, man muss in alle Arbeitsbereiche souverän sein. Arbeitsbereich muss... Das ist eigentlich Beibrot. Man muss halt ganz einfach die Locations abdecken können, wo man hin muss, weil sonst kannst du deinen Job nicht machen.
Du sitzt ganz vorne im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber ganz ehrlich, ich gehe, obwohl ich es kann, mit der Karte komme ich auch mehr oder weniger überall hin. Aber ich gehe eigentlich nie ins Formel-1-Fahrerlager, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich bei uns im Supercup-Fahrerlager pudelwohl. Ich würde höchstens hochkommen, um dir einen Kaffee zu trinken.
Aber ansonsten
habe ich habe da oben nichts verloren.
Und Sebastian Vettel für die nächste Saison.
Den kenne ich auch, aber mit dem würde ich auch einen Kaffee trinken. Aber ich hätte jetzt keinen Bedarf, da oben hinzumüssen. Ich bin da, wo ich bin, fühle ich mich sehr wohl. Da ist es lustig. Ich habe gute Leute um mich rum, das richtige Produkt, geile Autos. Ich meine, alleine schon, hey, wenn bei uns die Dinger angeworfen werden im Fahrerlager, weil wir vorfahren zum Grid, ja. Wir hören uns ja, wir sind ja vom Klang.
Grätsch ich direkt mal rein. Also ich habe ja den Wechsel mitbekommen von den V8. Ja, jetzt kretsch ich mal rein.
Weißt du, wie das ist.
Von 2013 auf 14, wo das neue Reglement gekommen ist. Ich bin 14 im Fahrerlager gesessen, hinten dran in Melbourne, und habe dann wirklich unseren Koch gefragt, sage ich, über meinen fahrenden Dienst, sagt er, die fahren schon.
Die fahren schon, ging mir auch so.
Ich habe gesagt, boah, also Porsche ist das Lauteste, was wir in der Zwischenzeit hier haben am Formel-1-Wochenende. Und das Laut kann ja immer schön und auch nicht schön sein, ja.
Also ein Sechszylinder-Boxer.
Erkennt sofort, sage ich mal, das ist der Porsche
Super. 9000 Umdrehungen, der Motor, der schreit, der brüllt, es ist ein Traum. Ja. Es ist einfach richtig, man darf es mal sagen, Entschuldigung, es ist geil. Ja.
Das ist das beste Schlusswort. Ja. Jetzt kommt eigentlich nochmal die letzte Frage. Natürlich heute auch wieder unter speziellem Motto, wenn ihr die letzten 50 Liter verfahren dürft, in welcher Porsche Supercup-Version oder auf welcher Strecke verfahrt ihr sie? Da willst du anfangen? Oder?
Also ich bin in der glücklichen Lage, ich habe einen Porsche Speedster, einen 88er. Und ich werde die letzten Meilen schön auf der Schwäbischen Alb verfahren.
Also keine Supercup-Version?
Nein, ich will es nochmal einmal genießen. Rennstrecke bin ich so viel gefahren, ich glaube so wenig auf der Landstraße mit einem schönen Porsche. Ich würde es mit einem alten klassischen Speedster fahren. Aber zurück,
ehrlich zu sein. Die Schwäbische Alb ist übrigens eine unheimlich beliebte Strecke bei meinen Gästen, wenn es um Landstraßen geht. Also da sagen viele
tolle Straßen.
Ich kenne da geheime Strecken, die sind noch nicht so viel gefahren. Aber
jetzt nochmal ganz kurz, auch wirklich, um serious zu bleiben, ich würde gerne mal mit meinem 996er Auto, mit dem ich in Indianapolis gewonnen habe, 2000 war das 2000, nochmal ein paar Runden drehen. Ich weiß gar nicht, wo fährt man am besten, wo hat man die beste Erinnerung. So oft habe ich jetzt nicht gewonnen, jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich denn gewonnen? Am besten, ich würde nochmal in Indianapolis nochmal ein paar Runden nachfahren können. Ich glaube, das wäre, glaube ich, nochmal ganz cool.
Indy war schön.
Indy war cool,
ne? Indy war cool, sind wir auch dreimal gewesen. Mhm. Indy war cool, da sind wir angereist, da hatten wir eigene Boxen. Ja, also eigene Häuschen.
Ja, stimmt, ja. Das
und dann stand dann da Christian Menzel, Richard Lietz, und ich hatte die belgische, alle Deutschen hatten die belgische Flagge.
Sensationell, oder?
Die Amerikaner, das ist, kennt
das
man
war
sie,
ja, oder? Das war auch nicht die Porsche-Orga schuld, das hat definitiv, haben das die Amerikaner verbockt. Ignorant, eigentlich waren sie doch europäische Flaggen, dann müssen die sich auseinanderhalten.
Ne? Also ich würde gerne, glaube ich, nochmal einen 997 Porsche fahren, weil einfach so mit sequenziellem Getriebe, Kupplung noch benutzen, das war noch so Ding war schnell, aber trotzdem noch ein richtiges Auto, womit du arbeiten musstest. Also keine Flipperschaltung drin, sondern noch richtig old school. Und ich bin mit den Autos jahrelang Nordschleife gefahren, da war der Supercup aber noch nicht.
Wahrscheinlich Nordschleife, dann kommst du noch nach Hause.
Mit den restlichen Taufen. 2005 habe ich Nürburgring auch gewonnen. Supercup war auch schön, Heim Grand Prix zu gewinnen. Ne? Ja. Und aber ich habe jetzt keine spezielle Strecke, wo ich sagen würde, wow, da möchte ich unbedingt fahren. Aber 997 damals, der alte 997 war schon ein cooles Auto. Wobei die alle cool sind. Und mein Gott, 992 würde ich gerne mal Nordschleife fahren.
Seid ihr die aktuellen echt mal gefahren? Du nicht? Christian, du?
Ja, ich habe aber nur einen Job nebenbei noch. Es ist im Winter, kann es passieren. Die meisten Autos, die da oben fahren, habe ich mal gefahren. Das ist kein Quatsch. Ich mache ab und zu Abnahmefahrten für die Autos.
Ah, okay.
Ja.
Wo fährst du?
Am Nürburgring. Und dann kann es sein, dass ich die Autos schon mal gefahren habe. So, das sind dann immer so 5-6 Runden, wo wir Funktionstests machen. Gibt ein Prüfprogramm für die Autos, bevor die quasi an die Teams ausgeliefert werden. Und diese Abnahmefahrten mache ich, weil ich wohne ja am Nürburgring, dann liegt das ja nahe. Ja. Und dann sagt man immer, komm, wir rufen mal gerade den Menzel an, der macht das für uns. Und das ist dann lustig, dann fahre ich an einem Tag 15 Autos oder so, ja. Und denke mir immer, jetzt müssen wir eigentlich mal wissen, wo die Dinger hingehen, dann sind wir auch schon mal gefahren irgendwo. Also da, von daher muss ich sagen, alleine schon, wenn wir beide mal so nachdenken, wie viele Autos, Rennautos wir schon gefahren haben, das ist ja sensationell. Nicht nur Serien, sondern auch in wie viele Autos man schon mal eben gerade reingesprungen ist, mal gefahren ist und so. Ja. 100.
Also, dass du alle Autos testest, also wenn Oliver Schwab das hier hören sollte und du mal keine Zeit hast, ich würde auch selber auf eigene Kosten von Hamburg anreisen, um die Autos mal einfahren zu dürfen.
Ja, aber ich verspreche dir, wenn du zählst irgendwann mit und bist auch froh, wenn Feierabend ist, weil dieses Ein- und Aussteigen immer wieder, ja.
Ja, in unserem Alter, ne?
In unserem Alter, ja, das ist wirklich, anstrengend, kannst du mir glauben oder nicht.
Ja, genau. Ja, ja. Kannst froh sein, wenn du wie Bernd im Auto sitzen bleiben darfst zwischen den Rennsälen.
Einmal einsteigen, nachmittags wirst du rausgeschnitten, ja.
So in der Art. Vielen Dank euch beiden, hat ganz viel Spaß gemacht. Bernd, ich hoffe, wir hören uns nochmal einzeln, Christian natürlich auch, aber vielleicht nehmen wir nochmal einen Podcast nur mit dir auf. Über deine Dankeschön. Gesamte Karriere und da reden wir auch noch ein bisschen ausgedehnter über Mercedes. Danke euch beiden.
Das war meine Sonderfolge zu 30 Jahren Porsche Supercup mit Bernd Mailänder und Christian Menzel. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich möchte mich auch nochmal an dieser Stelle bei Porsche für dieses erlebnisreiche Wochenende bedanken und schaue mal, wen ich dann zum 50. Jubiläum der Serie vors Mikrofon bekomme, wenn kaum noch jemand weiß, was eigentlich dieses brennbare Zeugs war, was man damals in die Autos gekippt hat. Aber um die Erinnerung daran etwas wachzuhalten, gibt es nächste Woche hier bei mir eine neue Folge. Bis dahin eine schöne Zeit und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.